ist die mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 25. März um insgesamt 15.01 Uhr und 10 Sekunden. Hier ist das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen.
Und Schönheit und Gesundheit.
Mit Bundesberger Tim.
Und Bundesberger Frank.
Der Tanzweg mit Berger und Berger.
Mit Themen wie US-Schule verbietet Umarmungen.
Fast die Hälfte der deutschen Eltern schlägt ihre Kinder.
Schwule Paare, Schützenpaare sind bei Schützen, wie heißen die Dinger, Vereine verboten ab jetzt.
Wie liefert ein Gartenzwerg Erkenntnisse für die Wissenschaft?
Und viele andere Sachen. Efterklang, Modern Drift. Obstacle 2 heißt dieser Song. Das war ein Interpol im Tanztee. 15.10 Uhr und insgesamt 2 Sekunden. Kurzer Blick in die Debakel-Arena, die heute wieder ihrem Namen alle Ehre macht. Hansa liegt hinten mit sage und schreibe 0:1, was ja eigentlich noch alles offen lässt. Aber seit der 9. Minute spielt Hansa mit einem Menschen weniger, der da doch die Idee hatte, jemanden mit dem Fuß ins Gesicht zu treten. Hat er vielleicht nicht mit Absicht gemacht, Herr Berger?
Herr Schiedsrichter, ich weiß auch nicht, wie mein Fuß 5-mal in seinem Gesicht landen konnte.
Nee, es war nur einmal. Kung-Fu-Gusche, wie wir ihn jetzt taufen, der dem anderen in die Gusche getreten ist, musste dann bedröppelt den Platz verlassen. Ja, mein Gott, rote Karte.
Und der andere, der den Schuh im Gesicht hatte?
Er lebt und spielt weiter, ja.
Schön.
Ja, das ist doch was. Also 0:1 immer noch. Dann hat Aue natürlich ein Tor geschossen, wie es immer so ist, ne?
Gibt es eigentlich so eine Art ADAC-Test für Schuhe und Gesichter? Also so ein Knautsch-Test?
Ach so, hier mit Dummies.
Und in Zeitlupe natürlich. Man sieht so, wie ganz langsam die Spikes oder wie heißen diese Noppen, diese Nippel, wie diese Dinger sich da in das Gesicht. In das zukünftige Gesicht,
ja,
hineinpressen.
Keine Ahnung, aber dann hatte Hansa natürlich noch einen Foulelfmeter, den Andy Borg, hätte ich fast gesagt, Herr Borg aus Schweden nicht reinbrachte ins Tor. Es läuft, wie immer.
Borg, so wie die schwedisch klingende Band Borg, wir assimilieren euch, Widerstand ist zwecklos.
Ja, ja.
Genau. Da fällt mir was ein, dank Facebook gibt es ja so eine Seite, Israel liebt den Iran.
Ja,
Facebook-Initiative von Israelis für Iraner, das fand ich eine schöne Sache. Man kann also doch aktiv werden, etwas gegen den Krieg tun.
Mhm.
Und was das mit Borg zu tun hat, ich kam auf die Idee zu sagen, Facebook.
Facebook?
Wir assimilieren euch, Widerstand ist zwecklos. Also wer mal Raumschiff Enterprise geguckt hat, der weiß, wer...
Das hat was, ne? Facebook unterwandert alles, ja?
Ja, und du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Du wirst angeschlossen.
Herr Berger, an einer Schule in den USA, da können sich Leute nicht dagegen wehren, dass sie dich nicht mehr umarmen dürfen.
Sie können sich nicht mehr dagegen wehren, weil sie jetzt die Hände in der Hosentasche haben.
US-Schule verbietet Umarmungen. Tja. Die Matterwahn Aberdeen Middle School wertet es als ungebührliche körperliche Interaktion, wenn sich zwei Schüler in die Arme fallen, und erklärte das Schulgelände kurzerhand zur umarmungsfreien Zone.
Aha, und sollten damit armlose Menschen nicht mehr diskriminiert werden, weil sie sich nicht umarmen können?
Ist was dran. Man sollte solche Sachen ja auch im Blick behalten, aber... die haben vielleicht was anderes im Sinn. Ja.
Ist das Umschließen mit anderen Gliedmaßen vielleicht erlaubt? Also vielleicht mit den Augenlidern? Darf man sich damit umarmen?
Sich umfußen?
Oder darf man sich umzüngeln?
Umarmen, wenn das heißt, der kommt ja vom Arm. Und wenn man das mit den Füßen macht, dann müsste es ja umfußen heißen.
Oder um Ohren?
Um Ohren?
Na, so ein
um Augen? Nein,
ja.
das geht schlecht. Also, oder nachdem US-Medien belustigt über das Verbot berichtet hatten, ruderten die Behörden nun zurück. Aha, also viel Wind machen wir jetzt wieder mal um nichts. Der Leiter des Schulbezirks David Healy stellte klar, dass kein Schüler wegen Umarmungen suspendiert werde. Zugleich beklagte Healy sich über den sensationsgierigen Umgang mit einer Routinefrage aus dem Schulalltag. Die Matterwahn Aberdeen Middle School wird von 900 Schülern im Alter von 11 bis 14 Jahren besucht. Ja gut, die sollten sich nicht umarmen, wenn sie sich begrüßen oder so.
Vielleicht ist das so eine Art Knastschule und wir wissen ja, bei Umarmungen wird ja was geschmuggelt. Vielleicht eine Rose oder Briefe oder ähnliches.
Ja, es ist nicht so wie bei uns, Herr Berger. Wenn wir uns hier treffen hier zu unserer wöchentlichen dreistündigen Therapie, dann begrüßen wir uns ja mit Zungenkuss.
Immer. Und wir kitzeln uns mit unseren Wimpern.
Ja, Herr Berger, da müsste ich aber an Ihren buschigen Augenbrauen irgendwie vorbei. Und das geht nicht, weil die...
meine Wimpern sind länger als meine Augenbrauen.
Wie bei Herrn, wie hieß er? Finanzminister?
Weigel?
Ja.
Schon lange lebt er noch.
Mhm.
Müssen denn die Kinder demnächst auch ihre Facebook-Passwörter offenlegen?
Warum?
Damit die Lehrer auch wissen, ob nicht vielleicht heimliche Umarmungen stattgefunden haben und man...
Visuell?
Visuell?
Ja, ich meine jetzt...
vielleicht gibt es ja verbotene Videoaufnahmen von anderen Kindern.
Wie sie sich umarmen?
Ja, und heimlich? Das ist ein zukünftiges Mobbing. Nochmal zurück zu dieser Initiative aus Menschen aus Israel. Da gibt es einen Menschen, der heißt... also ein Ehepaar, Ronny Edri und Michael Tamir aus Tel Aviv, die haben diese Facebook-Initiative gestartet mit der Aussage, fast hätte ich Message gesagt.
Ja, Herr Berger, das wäre ja wirklich was Neues von Ihnen, wenn Sie sich ausländischer Worte und vor allem auch im richtigen Umgang, Sie haben ja nicht Massage gesagt gerade, sondern Message, das war fließend ausländisch.
Da will ich ja jetzt keine fiese Matenten machen. Also die Aussage heißt, Israel liebt den Iran und da gibt es jetzt viele andere Leute, die ein Foto von sich hochladen und unten diese Aussage haben und man kann etwas gegen den zukünftigen Krieg tun zwischen Israel und Iran, der im Untergrund schon existiert und ich fühlte mich erinnert an einen Artikel, den ich vor gefühlten 10 Jahren gelesen habe. Die Gewerkschaften damals, vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, haben mit den Gewerkschaften in Frankreich einen Austausch gemacht von Arbeiterkindern.
Ja, und dann gab es Krieg. Und Sie befürchten, dass diese Aktion jetzt die Politiker eher auf den Plan ruft und sagt, nee, hier, also das geht ja gar nicht.
Nein, das war eine, damals gab es ja noch kein Facebook. Die Arbeiter in Deutschland haben gesagt, das sind in Frankreich doch unsere Brüder und Schwestern. Ist doch blödsinnig, dass ich meinen Bruder erschieße. Das will ich nicht.
Ja, ja.
Wir machen etwas zur Verbrüderung dieser ganzen Sache. Und da war natürlich die Regierung ganz anderer Meinung. Also die Gewerkschaft war ja schon immer der Feind der Regierung.
Alles andere als eine Verbrüderung findet gerade in Israel statt. Die Politik sagt, wir wollen Magermodels nicht. Kann man daher schließen, dass Magermodels jetzt diskriminiert werden, nur weil sie dünn sind?
Kommen die jetzt auch in den Gazastreifen?
Müssen die jetzt, wenn die jetzt gemästet, müssen die jetzt sowas machen wie der dickste Israeli oder so und in 10 Wochen zunehmen? Gibt's ja im Fernsehen so, wo Dicke vorgeführt werden. Und jetzt mit Magermodels, wer es nicht schafft, innerhalb von 5 Wochen 10 Kilo zuzunehmen?
Für den wird's eng.
Für den wird's richtig eng.
Da kann ich noch auf etwas hinweisen, auf einen Zwerg, der mit diesem Thema zu tun hat, mit Gewicht und wie sich das weiter verläuft.
Manfred Krug, du sagtest leider nur Gute Nacht. Mal gucken, wie es mit dem Zwerg weitergeht.
Du sagtest leider nur Gute Nacht. Du sahst mich schräg von oben an.
Das war New Order mit Close Range, 15:23 und insgesamt 20 Sekunden. Das Elend hat ein Ende. In der Debakel Arena ist es beim 0:1 geblieben. Herr Berger, wie würden Sie so schön sagen, es könnte noch
schlimmer gewesen sein?
Ja, 5:1 oder 6:0 oder
ja, weiß Sie ja, haben Kuckuck. Sich gesteigert. Dafür sind wir leider nicht dankbar, denn ich bin ja so ein leidenschaftlicher Mensch und ich habe auch Freude daran, wie sich Menschen Mühe geben und dann daran scheitern.
Ja, Hansa hat verloren, kann ja mal passieren, würde man auch dazu sagen.
Mal gewinnt man, mal
verlieren die anderen.
Ja. Mal verliert man selbst, ach egal. Ich sehe das ja selber, wenn ich jeden Morgen in Spiegel guck. Ja, heute schon wieder gewonnen. Ich lebe noch.
Was gewinnen Sie denn gegen den Spiegel? Was ist denn da so Ihre, was gibt es denn da rauszuholen?
Was gibt's denn da rauszuholen? Angeblich immer noch irgendwelche Pickel. Ich bin wohl immer noch angeblich in der Pubertät. Aber über diese flüssigen Sachen wollen wir jetzt nicht reden, sondern über eine vorher flüssige und dann festgebrannte Sache, den Zwerg an sich. Also wenn er denn in Ton mal aus dem Garten herausgewandert ist. Es gibt die neue Idee einer Brigitte-Diät. Wir haben schon darüber gesprochen, wie das in Israel laufen könnte. Und ein Hersteller für Präzisionswagen.
Man könnte doch so ein Magermodel adoptieren und hochpäppeln.
ja, so eine Art Patenschaft übernehmen.
Magermodel-Patenschaft, können wir mal
schon überlegt, warum. Ich dachte, ich nehme irgendein äthiopisches Kind, was ich denn patentieren lasse und dem helfe. Aber dann dachte ich, ich will ja gar nicht in Afrika Urlaub machen. Dann dachte ich, es wäre besser, in Südamerika ein Kind zu adoptieren für 50 Euro. Ja, das fand ich nur gut. Aber ein Magermodel in Frankreich zu adoptieren.
In Frankreich? In Israel?
In Israel und dann da mal wieder Urlaub machen und gucken, ob, ob es schon den Knochen aus dem Käfig halten kann, wie bei Hänsel und Gretel, bevor es denn von einer großen Hexe nicht verspeist wird, weil die Hexe ja, wie gesagt, im Backofen landet.
Ist, ist eine vegane Hexe.
Genau, hier werden nur Gartenzwerge gebrannt und dann werden sie lackiert oder beides gleichzeitig hinterher. Es gibt ja so unterschiedliche...
Ja, aber nicht nachmachen, liebe Kinder, wir zünden die nicht an. Wie, gebrannt kann auch
eine Mandel
gebranntes
sein.
Kind sein. Also es kann natürlich sein...
scheut das Feuer, gebranntes Kind.
Ja, ja, ja. Nur legen Sie mal los mit Ihren Gartenzwergen hier, Herr Berger.
Gebrannte Mandel liebt die Zunge.
Was?
Selbst erfundenes Sprichwort von eben.
Von eben?
Ich war in München vor einiger Zeit, ich glaube vor einer Woche, und da habe ich gesehen, dass es gebrannte Mandeln gibt. Und ich kenne das ja nur aus Weihnachten? Genau, kurz vor Weihnachtszeiten. Und war sehr erfreut über Karies fördernde Maßnahmen, die ich sofort durchgeführt habe. Für nur 3 Euro 100 Gramm, dachte ich.
Nur?
Ich hab's ja. Naja.
Ja, Sie
also jetzt endlich der Zwerg.
Richtig dick haben sie es.
Ja, der Zwerg ist ganz klein und wurde von einem Präzisionswagenhersteller, Kern, so heißt der, um die Welt geschickt.
Ja.
Und der Präzisionswagenhersteller hat festgestellt, dass ein Zwerg unterschiedlich wiegt, je nachdem, wo er sich gerade aufhält.
In Israel ist er dünner. Nein, es ist ja Quatsch. Diese Magermodels gibt es ja auf der ganzen Welt. Aber ich finde das jetzt mal gut, dass es da jetzt eine... Ansage gibt, ne?
Die gab es auch schon in Frankreich.
Ja, ja.
Und in Großbritannien wurden vor ein paar Jahren, wie heißt das, morbide Models verboten.
Deswegen wohnt Kate Moss jetzt, glaube ich, auch in den USA.
Naja, aber ihr Konto ist bestimmt nicht in den USA.
Heidi Klum wohnt ja immer noch in London, oder?
Ich
die ist ja auch nicht zu dünn.
Weiß nicht. Eine andere, jetzt wo wir gerade über Models sprechen, eine große Frage, die mich beschäftigt. Wir haben jetzt eine First Lady.
Ja.
Aber eigentlich haben wir ja zwei First Lady. Eine First Lady und eine First Lady.
Aha.
Denn Herr Gauck ist ja noch verheiratet mit seiner Frau Gauck.
Ja.
Und dann ist er mit der Freundin befreundet, intim befreundet.
Ja, ja.
Ich habe vergessen, wie sie heißt.
Und was wollen Sie uns damit jetzt sagen?
Dass Deutschland zwei First Ladies hat. Und nun wurde die erste...
Aber es kann doch nicht schaden. Doppelt hält besser.
Ja, vielleicht tun die sich ja zusammen.
Zwei sehen besser oder so. Nee, wie war das?
Vier Augen sehen mehr als
ja,
zwei.
Ja, ja, ja.
Gut, zurück zum Zwerg. Also dieser Präzisionswagenhersteller hat den Zwerg um die Welt geschickt, will ihm demnächst nach, ich vergessen wohin, auf jeden Fall wiegt der Zwerg im indischen Mumbai, früher hieß das ja mal Bombay, falls Sie es wissen, wog der Zwerg 307,56 Gramm.
Ja.
Und jetzt raten Sie mal, was der Zwerg in der Antarktis wiegt.
Also Mumbai ist ja dichter am Äquator.
Ja.
Ja. Ich denke, der ist am, also und dadurch...
Ich gebe einen Tipp, er ist schwerer.
Ich wollte gerade sagen, die Erde dreht sich da, ja. Ich glaube, sie ist da vom Umfang, vom Durchmesser her dünner. Und je weiter man weg ist, Gravitation, Herr Berger, hatten Sie in der Schule...
Bei Ihnen ist doch die Erde schon keine Scheibe mehr, darüber bin ich schon begeistert.
Je weiter weg, desto... Ach so, dann ist es ja, dann ist er dicker am Äquator.
Ja, er ist schwerer. Dicker ist er nicht. Er
hat ja, leichter am, wie heißt das Ding? Nee, am Pol, schwerer.
Umfang. Er hat denselben Umfang.
Weil der dichter am Erdum...
Der, kann man
der Zwerg hat den gleichen Umfang.
Ja, aber er
also
ist
hat nicht abgenommen jetzt, während er zum Nordpol gelaufen ist.
Er ist schwerer
vom Südpol zum
Antarktis.
Nordpol zu Fuß.
Na, ich rede über die Antarktis, nicht über den Nordpol.
Gut, dann eben den Südpol. Ja, er ist schwerer.
Ja, aber um wie viel Gramm?
Ach hier, 2, 3, 5, 8.
Okay, ist es in jedem Fall richtig. 309,82 Gramm ist der schwerer, der Zwerg.
An der Antarktis.
Genau.
Das heißt, wenn man abnehmen will, dann sollte man nicht zum Südpol gehen.
Richtig. Die Brigitte-Diät empfiehlt wahrscheinlich am Nordpol ist es ganz leicht abzunehmen.
Nee, wieso?
Wieso?
Da ist man bestimmt auch schwerer, oder?
Jetzt. Das ist die Frage. Also demnächst wollen die den Zwerg in ein Labor schicken, das Snow Lab heißt.
Ja.
Und das Labor ist 2 Kilometer unter der Erdoberfläche. Das ist das tiefste Labor weltweit und nach, gucken, ob nach er diversen da CIA-Gefängnissen und so weiter.
Hm. Wie das nennt offizielle sich die Diät jetzt hier? Ich gehe vom Nordpol zum Südpol Diät oder wie?
Ich würde sagen, es ist die Zwergendiät, die Gartenzwergdiät.
Mhm.
Und wir sind begeistert.
Aber man sagt ja auch, jeder Gang macht schlank. Und wenn der Zwerg jetzt wirklich so weit gegangen ist,
Sie meinen,
hat er sogar zugenommen. Aber wir müssen ja schnell wieder zurück, dann nimmt er wieder ab.
Ja, vielleicht ist das auch Staub. Niemand hat ihn liebevoll gekost.
Wie? Gekost?
Kosen, kennen Sie das?
Ach, gekost.
Gekost, ja. Niemand, verstehen Sie? Der konnte schwerer werden, weil da auch gewisse Partikel sich niedergelegt haben.
Aha.
Durch das liebevolle Umlippen des Zwergenhutes, wo sich ja allgemeinhin bekannt sehr viel Staub sammelt, wenn man sich nicht kümmert, konnte sich dort Staub ablegen. Denn es wurde ja nicht weggeschlabbert.
Ist es nun ein Vorteil, dass die Zipfelmütze vom Zwerg auch so spitz ist, nach oben zu ehend? Sonst würde sich noch mehr Staub sammeln können. So rutscht der Dreck runter.
Das ist auch sehr wichtig gewesen in der Architektur von süddeutschen Häusern.
Und bei Kirchen auch. Bei den Türmen.
Man erkennt das
bei Dächern im Allgemeinen.
In ehemaligen deutschen Kolonien wie Togo oder Wort mit S. Wie heißt das noch? Ich hab's vergessen. Ich will Sansibar sagen, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist.
Schweden.
Da sieht man immer noch Häuser, die sehr spitze Dächer haben und die aber sehr unangenehm zu bewohnen sind auf dem Dachboden, wenn man das denn will, weil es ja sehr heiß ist. Aber so waren die Deutschen, die haben halt ihre Spitzendächer da mit hingenommen.
Tja.
Was nehmen Sie denn mit in die nächste Runde?
Ich möchte Ihnen etwas erzählen von Schützenvereinen und dass man doch, wenn man konservativ eingestellt ist, da ein Zuhause hat. Ja? Wenn man wirklich alte Werte...
Wenn man das überlebt, meinen Sie?
Schützenvereine, na, die schießen ja nicht aufeinander. Das machen sie nicht.
Ja? Das war nur ein Vorurteil.
Ja, und wie geht's bei Ihnen weiter?
Ich möchte mit Ihnen über Eltern reden und warum Eltern gerne ihre Kinder schlagen.
Oh, schlagende Argumente.
Ja, mit Ohrfeige.
Das wird ja jetzt richtig Gewalt und brutal.
Ist auch ein langes Thema.
Wir reden
Thema.
Über Schießen und Schlagen. Ja. William Fitzsimmons, So This Is Goodbye. 15:31 Uhr, ihr hört den Tanztee. Sometimes kids get murdered. Ants oder von Everlast. Ihr seid im Tanztee. 15:40 Uhr und insgesamt 34 Sekunden. An der Spitze von katholischen Schützenumzügen soll es künftig in Nordrhein-Westfalen keine schwulen Pärchen mehr geben. Wir möchten hier mal einen kleinen Hinweis geben, wo man sich hinflüchten kann, wenn man, sagen wir mal, mittelalterliches Gedankengut in sich trägt, ein bisschen rückständig, konservativ ist. Da wollen wir jetzt mal einen Tipp geben, was man da so machen kann in seiner Freizeit.
Sich die Kugel geben oder wie meinen Sie das jetzt?
Im Schützenverein?
Ja, direkt gleich anwenden.
Der Bund der historischen Schützenbruderschaften beschloss am Sonntag bei seinem Verbandstag in Leverkusen mit 450 Stimmen bei 28 Gegenstimmen ein Verbot von schwulen Königspaaren. Das teilte ein Verbandssprecher mit. 18 Stimmberechtigte enthielten sich. Gegenstimmen gab es wohl nicht, wa? Naja.
Das ist aber doch auch angewandte Demokratie.
Der Verband vertritt damit die Linie, dass schwule Schützenkönige bei Umzügen nicht mehr direkt neben ihrem gleichgeschlechtlichen Lebenspartner auftreten sollen. Der Antrag wurde allerdings im Detail kurzfristig umformuliert. Dem Partner eines schwulen Schützenkönigs ist es demnach erlaubt, in der zweiten Reihe hinterher zu gehen. Auch eine Frau an der Seite des Schützenkönigs ist nicht mehr zwingend notwendig. Ursprünglich wurde von Verbandsmitgliedern beantragt, schwulen Schützenkönigen Königin eine Frau an ihre Seite bei Umzügen zu stellen.
Das kennen wir doch ein wenig aus dem Königshaus in Großbritannien. Der Prinz Gemahl, Prinz, wie heißt er noch? Henry? Ich weiß nicht, bin ja nicht so bewandert. Der muss ein paar Schritte hinter seiner Frau laufen. Nur ganz selten darf er neben Elisabeth mitgehen. Und in Holland ist das auch so gewesen. Der Prinz Gemahl musste aber schon mehrere Meter hinter seiner Frau. Es gab da richtig Festlegungen bei offiziellen Anlässen, wie das denn so läuft.
Da sind die ja in den Schützenvereinen schon richtig fortschrittlich, dass die Frau in der ersten Reihe daneben mitlaufen darf. Nur der schwule Partner nicht. Nee, der nicht.
Ich habe das ja mal für ein Gerücht gehalten, dass es bei türkischstämmigen Mitmenschen so ist, dass die Frau ein paar Meter hinter dem Mann geht. Ich habe es aber in Holland auch so gesehen. Aber ich wusste nicht, ich habe ihn nicht gefragt, ob er jetzt Türke sei. Er sah halt nur nicht typisch mitteleuropäisch aus, würde ich mal so sagen. Aber sie lief auch ein paar Meter und hat mich auch gefragt.
Vielleicht war sie einfach nur langsamer. Oder hatte noch ein bisschen Schaufensterbummel.
Vielleicht gibt es ja auch für den, für sagen wir mal, Mittleren Osten stämmige Mitmenschen Verordnungen für Homosexuelle. Oder das war auch ein König und eine Königin.
Ach so, ja, ja.
Nur sie war Prinzgemahlin oder Prinzessinnengemahlin und sie durfte halt nicht. Man hat ja nicht immer seine Krone dabei, seine Ausgehkrone und man will ja auch mal unerkannt.
Ja, natürlich.
Deshalb
muss auch, man ja auch mal, Prinz muss auch inkognito mal irgendwo.
Die Prinzessin,
ne?
In dem Fall, die ja hinter ihr.
Ja, aber der Prinz hat ja auch nichts auf, oder?
Ja, aber ich glaube, Sie haben recht mit der These, warum sie langsamer lief. Sie hatte auch ganz schön viele Beutel in der Hand. Und
wichtig
sie,
ist nur,
sie
ist ja auch nicht, wer denn jetzt die wer da jetzt die Krone aufhat, sondern wer die Hosen anhat.
Ja, regiert wird ja in vielen Ehen immer noch häufig über das Bett und dort wird dann entschieden. Ja, das heißt, verhältst du dich nicht richtig oder bist du unangenehm zu jemand anderem, wird es keinen geschlechtlichen Verkehr geben.
Ach ja?
Ja.
Okay, wir machen weiter mit den schwulen Königspaaren bei katholischen Schützen. Das öffentliche Auftreten als gleichgeschlechtliches Königspaar ist mit der christlichen Tradition der Bruderschaft nicht vereinbar, hieß es in einer verteilten Stellungnahme. In Gang gekommen war die Debatte durch den Münsteraner Schützenkönig Dirk Winter, der im vergangenen Sommer seinen langjährigen Lebenspartner mit auf den Thron genommen hatte. Schützen aus Paderborn und Münster stellten daraufhin den Antrag, gleichgeschlechtliche Königspaare zu verbieten.
Vielleicht sollte man einen neuen traditionellen Schützenverein gründen, der sich auf die auf den Schutz der Stadt bezieht. Und da geht es ja nicht um christliche Werte, sondern einfach nur um den Schutz der wirtschaftlichen Güter.
Ja, da kommt man jetzt auch ganz leicht zum nächsten Thema.
Herr Köhler hat das ja so schön gesagt. Wir verteidigen der ehemalige Präsident von dem Bundesland.
Nicht der Sänger, Horst Köhler.
Nee, das war das nicht Scheel, hoch auf dem gelben Wagen?
Nee, dieser andere Sänger, der, wie heißt er denn? Hier.
Dingens,
der
Schäuble?
Nein, der Schäuble, richtige, nein.
Der
Gildohorn.
Aber da fällt mir auch, also der Gildohorn der Politik, Herr Schäuble, der hat doch kürzlich gesungen, dass die homosexuellen Paare nicht gleichberechtigt sein sollen bei der steuerlichen Abrechnung gegenüber verheirateten Paaren.
Ja.
Das ist ja auch eine Diskriminierung. Ich frage mich, auf welche Schützenhilfe er sich denn da bezieht.
Aber Sie wissen schon, dass Gildohorn eigentlich mit bürgerlichem Namen Horst Köhler heißt.
Nee.
Das ist ja jetzt noch was dazu.
Ich wusste, dass Herr Horst Köhler, der mit nicht bürgerlichem Namen Gildohorn heißt, die hässlichste Frisur hat, die es gibt auf der Welt.
Welcher jetzt? Der Gildohorn oder der Horst Köhler?
Einwirken uns auf den Sänger.
Aha, ja.
Und jetzt
zu Ihrem Thema, Herr Berger.
Zu meinem, ich weiß gar nicht, ob ich nicht doch über etwas anderes mit Ihnen rede. Und
da sind Sie frei in Ihren Gedanken und Ihrer Themenwahl. Nur wenn Sie etwas anteasen, wie man das hier nennt.
Dann sollte man den Hörer verschieben.
Man da vielleicht auch drauf eingehen. Ne? Sie wollten jetzt mit der Gewalt an Kindern und die nimmt zu.
Ja, und so. Warum? Die nimmt zu? Nein, die hat ein bisschen abgenommen.
Ach so. Na, ist doch auch erfreulich.
Ein bisschen. Und sie unterscheidet sich tatsächlich. Ich hätte fast mit Ihnen über Blumen jetzt geredet.
Nee, das machen wir in der nächsten Stunde. Sie machen jetzt bitte mal.
Wir haben nämlich eine neue Rubrik.
Ja, die können Sie kurz mal anteasen.
Nee, Sie haben das vorhin so schön gesagt, so ein bisschen schmalzig. Können Sie das noch so mehr so...
Lasst Blumen reden?
Lasst Blumen, ja, mehr so MDR-tonmäßig. So ein bisschen, muss noch so ein bisschen wie aktuelle Kamera klingen.
Wie 4 ab 4 oder wie das heißt?
Ja, so ähnlich.
Da weiß ich jetzt nicht, wie die Moderatoren jetzt da klingen sollen.
Also, liebe Hörer, stellt euch einen Gerberer-Strauß neben Frank Berger vor.
Ja.
Der so leicht mit Rüschen untersetzt ist.
Ich habe einen Leserbrief in der Hand.
Ja, und im Hintergrund eine lilafarbene Wand.
Aha.
Die so leicht...
Fliederfarben.
Die so leicht fliederfarben changiert. Na gut, zurück zu den geschlagenen Kindern. Das ist ja auch viel schöner, mal über ein schönes Thema zu reden, das die Brutalität der Eltern abnimmt. Es gab eine Umfrage von einer Organisation, also in einer repräsentativen Studie natürlich, gaben 40% der anonym befragten Eltern in Deutschland zu, gerne ihren Kindern mal einen Klaps auf den Po zu verpassen.
Mhm.
Ja. 10% verteilen Ohrfeigen. Mhm. Zu harten Körperstrafen wie Hinternversohlen greifen nur 4%. Und das geht aus einer Forsa-Umfrage der Zeitschrift Eltern hervor.
Und die sind da alle, der Wahrheitsgehalt ist da, ja, gegeben,
naja,
ja? 4%.
Ja, ich wundere mich allerdings, eine Ohrfeige geht, glaube ich, schneller als ein Klaps auf den Po. Denn,
kommt man schneller an.
Ja, das ist ja auch, das ist ja Reflex, das ist ja wie in die Hosentasche greifen nach dem Telefon. kann ja mal, in Bayern würde man sagen, erwatschen. Mhm. Kann schon mal vorkommen, ne, wenn der, ne. Warum werden die Kinder geschlagen, ist auch interessant.
Na?
Das erzähle ich gleich. Stockhiebe werden zu 100% verneint. Anscheinend gibt es keinen Stock.
Ist doch jetzt schon seit 40 Jahren nicht mehr in, ne?
Nee, aber ich denke mal, wäre das Mobiltelefon in Stockform, dann würde es noch Stockhiebe geben. Also ich glaube, es gibt einfach keinen Stock. Und oder die Kinder leben nicht in einer naturnahen Umgebung, wo sie sich die Route noch selbst aussuchen dürfen.
Ach.
Geh mal in den Garten und such dir eine Brennnesselroute aus, mit der ich dich versohlen soll.
Ach, woher kennen Sie das?
Von Nachbarn.
Ach so.
Ja. Jungen werden häufiger verdroschen als Mädchen.
Mhm.
Interessant sind besonders die Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern. Im Westen verprügeln 42% der Eltern ihre Kinder mit einem Klaps auf dem Po.
Ich glaube, da gibt es auch mehr katholische Schützenvereine.
Ja, und im Osten sind es nur 32%. Aber in ostdeutsche Eltern, sind schon mal... Ach nee, das sage ich nicht. Ich lese anders vor. Ostdeutsche Eltern wurden der Studie zufolge in ihrer eigenen Kindheit seltener geschlagen als Westdeutsche. Dafür wird in den neuen Bundesländern häufiger geohrfeigt.
Nämlich in den neuen, ja?
Ja, in den neuen 14% Ohrfeigen an Kinder und in den alten Bundesländern 9% im Westen. Ja, das ist doch auch mal ein Unterschied. Ja, so warum werden Kinder gerne mal verprügelt von ihren deutschen Eltern?
Ja.
Da gibt es zwei Gründe. Einmal schlagen Eltern aus Stress und Hilflosigkeit, aber kaum noch, weil sie glauben, ihrem Kind etwas Gutes zu tun. Und
ja.
Der andere Grund, der dauert aber länger.
Sie haben ja noch 17 Sekunden, Herr Berger.
Jetzt aber nur noch 10. Also als Hauptgrund für die Bestrafung wird Unverschämtheit angegeben, 51%, Ungehorsamkeit, 40% und Aggression gegenüber den Eltern oder wenn sich ein Viertel der Eltern meint, auch wenn sich das Kind an einen Geschwister zu schaffen macht, dann kriegt das Kind auch mal eine Ohrfeige.
Wie nennt sich das, wenn man Selbstjustiz ist das, ja? Das ist auch nicht erlaubt. Da schreitet die Autorität Autorität Eltern dann ein.
Ich denke, das ist der hohe Grund für Pflegeheime hier in Deutschland.
Als Familienregierung.
Das ist ja die Pflegeheime, das ist ja die umgekehrte Erinnerung an die Eltern.
Mhm.
Man muss die Eltern ja nicht, die einmal in der Kindheit mit Ohrfeigen und Stockhieben verwöhnt haben, man ja nicht zu Hause behalten.
Nach dem Motto, Gewalt erzeugt Gegengewalt, also wenn die Kinder sich prügeln untereinander, dann darf Mami und Papi auch mal, ja?
Ins Heim. Nach 70, 80 Jahren. Kinder haben ja auch ein Elefantengedächtnis. Das war ein jetzt ist das weg, was ich sagen wollte.
Grand Island und der Titel hieß?
Behemoth.
Behemoth oder so.
Was kann man heißt nicht denn aussprechen. Das auf Deutsch?
Das wissen Sie doch nicht, Herr Berger.
Ja, und wer war jetzt die Band?
Grand Island.
Ah, danke.
Sie wollten jetzt noch kurz etwas einwenden?
Nachholen, was ich vergessen habe zu...
dann schießen Sie mal
sagen.
Wie ein katholischer Schütze.
Es hat natürlich auch etwas Positives, wenn man sein Kind mal ohrfeigt oder einen Klaps gibt.
Ach so.
Das muss man jetzt auch sagen. Und es gibt noch eine Bestrafung,
liebe Eltern, diese Sendung ist Satire.
Müssen Sie mich so konterkarieren?
Nun schießen Sie los.
Also, es hat auch was Gutes, seinem Kind mal was zu verpassen.
Mhm.
In Bezug auf.
Sie merken schon, liebe Hörer, da sind Anführungsstriche davor. Herr Berger setzt sie so, dass man sie nicht sieht.
Wenn Sie mich weiter so aus dem Satz bringen, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Das wissen Sie in den seltensten Fällen.
Das ist ja anscheinend eine Strategie von Ihnen, die ich nicht als boshaft, sondern als permanent betreuerisch fasse.
Ja, ich fühle mich schon als so ein bisschen väterliche Figur hier an Ihrer Seite.
Eine Strafe habe ich ganz vergessen, die des Ignorierens und Totschweigen, also diese psychologische Strafe das Kind sehr, sehr schädlich.
Die Ohrfeigen haben sie jetzt doch weggelassen.
Nein, die will ich noch zurück erwähnen.
Die bringen sie noch an den Mann.
Ja, es ist so,
Kind.
Sie kennen doch den Spruch, ein kleiner Klaps auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen.
Ja.
Das stimmt nicht ganz, bei dem Klaps sterben Gehirnzellen ab.
Oh ja.
Wenn man das des Öfteren vornimmt. Aber es gab bei der Vermessung der Äcker hier in Mecklenburg-Vorpommern immer einen kleinen Gehilfen, einen Bauernlümmel, haben sie mitgenommen, die Vermesser.
Ja, aber das haben sie ja dann doch schon in der letzten Sendung erzählt, was sie jetzt
bestimmt sagen. Schon 100 Mal erzählt.
Ja, ja. Dann schießen sie los,
in der letzten, also in den letzten 10 Jahren habe ich bestimmt schon 3 Mal.
Ja, aber Wiederholung prägt ein, dann ja. Machen sie das doch immer.
Sie
machen
sind, sie immer wieder sie das sind einfach zu weit für mich, ich kann ihnen ja keinen Klaps auf den Hinterkopf geben.
Nee, ja, machen Sie es
ja
doch gern. Selbst
ich,
bei
ich
sich.
Ich angel ja.
Das ist ja auch mal.
Bei mir selber?
Seien Sie doch mal selbsterzieherisch tätig.
Ja, das denke ich auch, aber das führt zu Verletzungen. Und dann sage ich mir, ungeschicktes Fleisch muss weg. Und das ist aber auch Quatsch, wenn ich keine Finger mehr habe, nur weil ich mir ein paar Mal die Finger in der Tür angeklemmt habe.
Nehmen Sie Anlauf mit Ihrer Hand und dann treffen Sie sich nicht.
Also diese Göre vom Bauernhof, die mitgenommen wird von diesem Vermessungstechniker, die läuft dann, während er dann mit seinem Zirkel oder mit seinem Rad und dem Klingglöckchen da sozusagen alle 100 Meter sagt, hier kommt ein Stein hin, gibt er dem Lümmel eine Ohrfeige und dann merkt er sich das. Er prägt sich mit diesem Schmerz, dass er ein... Hm. Natürlich hätte der Vermessungsangestellte dem Kind auch ein Eis geben können, dann hätte
ja,
sich das vielleicht auch gemerkt,
aber damals
war Eis noch sehr teuer.
Warum Sie das sagen, ist einfach mal hinter die Löffel schreiben. Ne? Das ist der Hintergrund dieser Geschichte.
Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie soll das gehen? Man kann sich ja nicht selber hinter die Ohren schauen. Habt ihr das schon mal probiert? Selbst mit dem Spiegel wird es schwierig, denn Sie haben ja, selbst wenn Sie sich was hinter die Ohren geschrieben haben, unleserlich geschrieben. Wahrscheinlich so kyrillisch und man kann es einfach nicht mehr erkennen, selbst mit viel Liebe.
Herr Berger, gleich gibt es das Wetter im Tanztee.
Also haben Sie sich schon mal hinter die Ohren etwas geschrieben?
Nee, habe ich nicht. Aber gleich gibt es das Wetter im Tanztee und wenn man rausschaut, ne, das könnte was werden, ne?
Sieht gut. Eigentlich müssten wir an den Strand fahren und mit einer Decke natürlich. Der Wind ist kalt.
Tanztee heute nur eine Stunde. Berger und Berger müssen weg.
Ja.
Ja.
Wäre eine Initiative. Also.
Hier sind die Beatsteaks.
Wetter. Schon als kleines Kind war ich ja engagiert im Sport, also wenn es um Eiswettessen ging oder wer schafft am meisten Buletten innerhalb einer Minute, dann war ich immer ganz weit vorne mit Kopfschmerzen und einem kleinen dicken Bauch. Aber so war das als kleiner Junge, man musste sich halt beweisen, auch auf vielen Geburtstagen mit Torten und ähnlichem. Und das habe ich mir in Erinnerung gerufen, denn ich habe schon lange keine Bulette mehr gegessen und hatte auch Probleme beim Braten. Der Spatel, der war irgendwie nicht mehr so, wie ich ihn wollte. Also ich konnte die Bulette gar nicht richtig drehen und das ist so eine Terrakotta, wie heißt denn diese Pfanne, die sich so verhält, dass nichts kleben bleibt, wo man nicht drin schneiden darf. Das ist die diese Weltraumpfanne.
Ja,
da.
Ja, wie heißt die?
Naja.
Teflon.
Genau. Und da durfte ich kein Schneidewerkzeug und dachte mir, warum habe ich denn eigentlich keine Feile im Haus? Ich hatte als Kind mal Sportunterricht und auch Werken und habe ich gelernt, mit einer Feile Holz zu raspeln, aber so weit ging denn das nicht. Habe ich die Grillzange genommen. Nach langem Suchen und schwarzen Buletten habe ich dann viel abgeschnitten. Den Rest hat der Hund gekriegt, also nicht das Schwarze, ich habe mich dann doch entschlossen, recht zu teilen. Man kann auch das als schwierige Geburt bezeichnen, denn ich habe ja erst teilen können, als sehr wenig da war. Das ist eigentlich was sehr Soziales von mir. Nicht so wie damals im Sportunterricht, als unser Lehrer unsozial war und es nicht dieses Brett gab, was man braucht, um sich fortzubewegen, um über den Bock springen zu können. Also diese gewisse Chance hatte ich gar nicht, denn ich hatte überhaupt keine Chance, darüber zu kommen. Ich bin gegen den Bock rüber, also gegen quasi, also unangenehm für alle Beteiligten. Besonders Hohn und Spott haben diese Bocksprungschanze für mich so sehr vertieft, dass ich gedacht habe, das muss ich nicht haben. Und warum gibt es nicht so einen schönen Unterricht wie Segeln oder Golf oder vielleicht auch Schießen? Das wäre doch mal was. Sportunterricht Schießen gibt es ja bestimmt in einigen Ländern wie Finnland, wo man noch ein paar Rentiere selber erlegt, so als praktische Prüfung, denke ich. Und in Finnland gibt es auch etwas ganz Schönes noch, was hier vom Aussterben bedroht ist, die Eisblume. Die habe ich bisher nur einmal gesehen, das war in Berlin bei meinen Großeltern auf dem Balkon. Also hinter dem Balkon. Also ich stand nicht auf dem Balkon, ich war davor. Also jedenfalls ein Zimmer haben sie nicht geheizt. Warum auch? Das benutzen sie ja nicht. Und da habe ich diese Eisblumen gesehen und habe gedacht, ja, was machen eigentlich die vielen Kinder, wenn sie keine Eisblumen mehr kennen? Das ist ja so eine Art Verdummung. Also wie könnte man das wieder anpeilen, dass man sozusagen diese Blumen auf zwischen Kim und Korn nimmt und anvisiert. Also jetzt nicht die Kinder anvisiert, das sind ja Eisblumenkinder, werden jetzt demnächst sicherlich keine entstehen und irgendwelchen Soldaten Eisblumen in Gewehrlauf stecken. Das vielleicht nur in Finnland. Aber wer weiß das schon, da werden wir wahrscheinlich nie hinkommen in unserem Leben. Aber wo wir morgen hinkommen, das ist der Montag. Da haben wir nämlich 3 bis 8 Grad Celsius am Morgen, am Tag selbst hier in Rostock 10 bis 13 Grad Celsius. Es ist leicht bewölkt. Am Dienstag ist es schon ein bisschen wärmer, 6 bis 9 Grad Celsius morgens wolkig und am Nachmittag und so weiter 9 bis 13 Grad bei leichter Bewölkung.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Tag, wo die Zeit umgestellt wird und keiner hat es mitgekriegt, Herr Berger, haben Sie es mitgekriegt?
Nur weil man es mir gestern noch gesagt hat.
Ihr seid im Tanztee, dem Fachmagazin für journalistisches Halbwissen.
Mit Bundesberger Frank.
Und Bundesberger Tim.
Für Schönheit und Gesundheit.
Aha.
Der Tanztee mit Berger und Berger.
Ja, 16.03 Uhr und insgesamt 50 Sekunden. Die Deutschen wollen so sein wie Helmut Schmidt.
Jeder Deutsche wirft im Jahr 82 Kilo Lebensmittel weg.
Ja, die Finanzkrise verleitet Männer zum Seitensprung.
In der Pubertät sterben Milliarden von Gehirnzellen ab.
Und Alpha-Softies sind als Traumpartner in Musik im Tanztee. Hier ist Musik aus Schweden mit Kent und Ingenting. Ist das chinesisch? Ingenting?
Ja. Das werden wir gleich hören.
Tja, das war auch Musik aus Schweden. Niva mit Boy Inse oder Offse oder From. From. Boy from the Sun, da haben wir es. Das passt ja heute auch, Herr Berger. Sie sind quasi auch der Junge der Sonne.
Bin ich hier Boy von der Sonne?
Ja, Sie sind mein persönlicher Boy mit der Sonne, weil Sie ja das Wetter hier lesen und Sie bringen quasi die Sonne mit.
Wir meinen das jetzt aber nicht.
Aus dem schönen Berlin. Ja, mir ist gestern aufgefallen, wir hatten gestern 5 Grad hier und glaube 10 Kilometer südlich von Rostock waren 11 oder 12 Grad und in Berlin haben die Leute einen Sonnenstich bekommen.
Ich war ein Eis essen gestern. Das ist richtig. Ja. Und wir meinen das aber jetzt hier nicht aus kolonialherrschaftlicher Sicht, dass der Boy kommt und ihnen ihr Tee serviert.
Apropos, Herr Berger, der Kaffee ist alle.
Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass dieser Verein zu wenig Fördermitglieder hat, die Kaffee abliefern. Wäre doch mal was.
Kaffee abliefern? War das eine direkte imperatorische
Forderung? Bitte, ja, eine Bitte.
Bitte Kaffee abliefern, mit Ausrufezeichen?
Ja, eine freundliche Bitte. Oder ich gucke nochmal, es kann sein, dass ich selber eigenen Kaffee mit hierher geschleppt habe, natürlich.
Ist denn der Kaffee so alle, dass man keinen mehr nachmachen kann oder ist er einfach nur alle, weil sie jetzt keinen gemacht haben?
Er ist so alle, dass man sehr viel Zucker braucht, um noch das weiterhin sagen zu können, dass das geschmacklich
die Tasse halb voll oder halb leer, ja.
Halb leer bei dieser Ansicht. Ich habe fair geklauten Kaffee dabei, glaube ich. Ja, ich gucke nochmal, ich bin mir nicht sicher.
Herr Berger, Sie
die Milch ist auch alle.
Befinden sich hier sozusagen in einer Klimazone, die etwas kälter ist, also
kommunistisch würde ich sagen. Der Kühlschrank ist von wildfremden Menschen immer wieder geplündert worden.
Ach.
Das ist doch Grundprinzip des Kommunismus.
Ich rede jetzt gerade vom Wetter, Sie reden hier gerade von den Zuständen bei Loro. Dann müssen wir mal ein bisschen, wir müssen uns sortieren.
Nein, ich rede von den Zuständen von einem typischen WG-Kühlschrank. Selbst,
da ist doch eigentlich viel zu viel drin in unserem Kühlschrank hier immer bei Loro. Da feiern doch Sachen Geburtstag.
Da werden Denkmäler errichtet, schimmelnde Denkmäler, die sich da...
Zu wenig ist da, unser Kühlschrank funktioniert immer, zu viel reicht immer.
Die selbst schon Kolonien gegründet haben auf anderen Lebensmitteln. Wir kennen das von der Schimmelkäse.
Feindliche Übergriffe von Lebensmittel auf andere.
Wenn es weißer Schimmel ist, liebe Hörer, man kann es abschneiden. Bei grünem würde ich sagen, wegwerfen.
Ist das so?
Ist das so, ja. Und bei Brot, weiß ich nicht, das halbe Brot würde ich auch wegschmeißen, wenn da Schimmel dran ist. Also mehr als Durchfall kann man da wohl nicht kriegen. Und dann würde ich das Brot allerdings in Scheiben toasten. Meine Empfehlung dazu. Man muss nicht gleich immer alles wegwerfen.
Nee, und aber sagen, was ich sagen wollte ist, wir befinden uns hier in einer, in einer kalten Zone sozusagen, ne?
Sozial kalt, meinst du?
Nee, auch vom Wetter her. Wenn gestern hier 4,3, in Warnemünde waren 4,3 Grad mittags.
Das liegt am Wind.
In Berlin wahrscheinlich gefühlt wie viel?
10 mindestens.
Ist der Hauptstadtbonus.
Weiß ich, ja, es ist eine Stadt, die immer ein bisschen wärmer ist. Ja. Berlin ist auch immer ein bisschen wärmer als Brandenburg.
Ja.
Und das liegt nicht am Speckgürtel, der sozusagen da so ein bisschen wärmt. Mhm. Nein, auch hier ist es vor allen Dingen die Ostsee. Also viele Hörer wollten schon zum Telefon greifen, denken, oh, was, wie kann das sein? Jeder weiß doch, dass die Ostsee die Wärme etwas später speichert.
Wind und Wasser.
Und dafür aber länger, der Sommer hier an der Ostsee ist länger zu genießen,
ja,
als in
die
Berlin.
Die Winter sind dann milder dafür.
Ja. Seien Sie niemals im Herbst, im Winter oder im Frühjahr in Berlin, da kriegen Sie nur Depressionen.
Herr Berger ist seit einiger Zeit liiert und man hat im Sender ja etwas durchgehen lassen. Früher war Berger und Berger ja so aufgestellt, die Sendung hier, dass man keinen weiblichen Partner an seiner Seite haben durfte. Ja. Der einzige war Pauline damals. Pauline ist gegangen. Wir hatten eine Schweigeminute vor einiger Zeit hier in der Sendung.
Gegangen in den Hundehimmel?
In den Hundehimmel und da... Ihre Augen sind jetzt funkelnde Sterne am Himmel und leuchten den Weg des Herrn Tim Berger nachts, wenn er besoffen aus der Kneipe kommt.
Und bellt mir die feindlichen Mitbürger.
Und dann kommt er nach Hause, weg. Ja, und dann erwartet die, dann wartet die richtige Partnerin, die Lebenspartnerin auf ihn. Herr Berger, jetzt will ich eine.
Sie können ja auch eine Legierung vornehmen, wenn Sie wollen.
Eine Legierung.
Sie können auch liiert werden.
Ja.
Ich hätte da jemanden für Sie.
Ja, darüber reden wir nachher. Wer denn?
Darf ich das so offiziell sagen?
Natürlich nicht. Nicht, wenn es eine lebende Person ist, die es wirklich gibt, Herr Berger. Also Angela Merkel lasse ich nicht zu.
Okay, schade. Ich dachte, so eine Mutti würde Ihnen stehen, die würde Ihnen auch den ganzen Haushalt organisieren.
Ich möchte jetzt auf etwas zukommen, was auch Sie betrifft dann jetzt. Geht es Ihnen finanziell gut, Herr Berger? Okay. Sind Sie in einer Finanzkrise?
Ich
oder?
Denke, das Problem an Ihrer Wohnung ist, dass sie nicht behindertengerecht ist, denn sie würde öfter mal Herrn Schäuble mitbringen. Der
Frau Merkel?
Ja.
Zum Kaffeekränzchen?
Ja, die wird ihn ja immer mitschleppen, garantiert.
Ja, stimmt. Das geht nicht. So, meine Frage war, geht es Ihnen finanziell gut?
Das kann ich so aussagen, dass ich Probleme mit Geld habe, weil ich eine schlechte Einstellung zum Geld habe.
Ja, das ist doch gut.
Ich habe immer möglichst wenig Geld in der Tasche, denn sobald ich was habe, gebe ich es aus.
Denn das ist direkt eine schöne Aussage für Ihre Lebenspartnerin, denn man hat festgestellt, geht es Männern materiell gut, ist die Chance höher, dass sie treu sind. Ach so, nee, eben nicht, Herr Berger. Oh,
das ist ja
reingeritten.
Jetzt, das ist ja jetzt ein intimes Thema,
ja,
über das ich hinwegspringen möchte und mit Ihnen über Lebensmittel wegwerfen.
Ein US-Psychologe sieht den Grund in den biologischen Mechanismen der sexuellen Auslese. Was? Achso. Ein Seitensprung ist nur schwer zu verzeihen. Ja, reuig und zerknirscht versucht man, Wogen zu glätten. Ja, und so weiter, dann gibt es Ausreden.
Da muss man schon ein sehr guter Christ sein, denn Verzeihen ist, glaube ich, so das höchste Gut, was so ein Christ liefern kann. Das können sehr wenige Menschen.
So, ein Psychologe namens Omri Gillard, ja, von
klingt
der Universität.
Klingt nicht nach Christ, ganz ehrlich.
Wie?
Klingt nicht christlich.
Also Omri Gillard, Psychologe von der Universität Kansas, behauptet, dass die Wirtschaftskrise Männer dazu drängt, sich zu vermehren und somit außerehelichen Sexvorschub leistet. Was steckt hinter dieser kühnen These?
Sie wollen noch mehr ruinöses Verhalten anderen Familien zuschaffen, denn wir wissen ja, Kinder kosten ungefähr 500.000 im Leben.
Mhm.
Und stellen Sie mal vor, Sie sind jetzt, Sie selbst gehen jetzt auch mal fremd und ach, können Sie ja nicht, weil Sie nicht liiert sind. Aber wenn Sie jetzt liiert wären und Sie gehen fremd.
Ja, was dann?
Und Sie haben jetzt noch 20 andere Kinder produziert.
Ja.
Das, wir müssen jetzt fabrikfortmäßig, fließbandartig müssen wir das jetzt beschreiben.
Nein, lassen wir das
dann
doch ist den
das
Herrn
ja so,
Gillard beschreiben, Herr Berger. Der hat Ahnung davon. Sie sind ein
Teilzeit-Experte. Es geht doch darum, dass ein wirtschaftlicher Schaden bei anderen Familien entsteht.
Hobbyfachmann Berger.
Wenn dort mehr Kinder erzeugt werden.
Ja.
Denn Kinder sind einfach fast unbezahlbar.
Nö. Ja.
Vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel Hartz IV kriegt.
Ja.
Stellen Sie vor, dann,
stell mir vor.
Dann kriegt man ja weniger Geld.
Ja.
Habe ich jetzt vor kurzem auf der Straße gehört. Man bekommt weniger Geld.
Ja.
Und man.
Haben Sie dem Volk wieder aufs Maul geschaut?
So ungefähr. Ein Partner wird jetzt arbeitslos.
Ja.
Dann,
ein Partner hört sich auch an, so nach dem Berger, nach dem Motto, wie viel haben Sie denn, Herr Berger?
Wie viele Partnerinnen. Also. Es geht darum, dass es ungerecht ist. Man hat weniger Kinderbetreuungsgeld zur Verfügung, wenn man arbeitslos wird. Das ist doch scheiße. Oder wenn man...
Piep.
Oder jetzt sage ich noch, das ist doch wirklich... Piep. Jetzt muss ich schon selber piepen.
Ja, wir sind biologisch so programmiert, dass wir uns reproduzieren, sagt Gillard lakonisch. Die Umwelt diktiert die Strategie, wie wir am besten unsere Gene weitergeben. Nach Gillard determinieren äußere Umstände unsere Triebe. Können Sie mal den Satz übersetzen?
Äußere Umstände beeinflussen unsere Triebe.
Determinieren. Ja,
es
ist irgendwas mit beenden.
Das klingt wie Herr Schwarzenegger. Determiniere dich.
Ja. Um diese These zu verifizieren, um nochmal ein Fremdwort zu nutzen, haben Gillard und seine Kollegen ein Gedankenexperiment unternommen. Sie formierten zwei Gruppen von Männern und simulierten mit ihnen zwei Szenarien.
Das klingt doch ganz nach einer Kollegen-Collage.
Der einen und noch, also das ist ja gespickt hier von sexy Wörtern, der einen Kohorte legten sie nahe, intensiv an den eigenen Tod zu denken, um schwache Überlebenschancen zu evozieren. Wo ist der Artikel her?
Da haben Sie mal Ihren eigenen Bildungsanspruch erkennen können.
Liebe Hörer, wenn ihr jetzt wisst, was evozieren heißt, dann seid ihr ganz schön weit vorne dabei.
Schickt doch vielleicht mal eine E-Mail an live@loro, sagt uns das und wünscht euch ein Lied, das wir eventuell in der Datenbank haben.
Ja, und erklärt uns, was evozieren heißt. Wir können gerade nicht gucken. Die andere Kohorte konfrontierten sie mit dem fiktiven Gedanken ärgster Zahnschmerzen.
Können Sie das nochmal vorlesen? Also die eine Sorte Kohorte. Die eine Sorte Kohorte, die soll depressiv sein und denken, sie stirbt gleich.
Ja, und die andere jetzt kommt's, die andere soll an ärgste Zahnschmerzen denken.
Glücklicherweise würde ich mich doch fragen, für welche Gruppe würden Sie sich entscheiden?
Welche Kohorte meinen Sie? Ich würde erstmal ausweichen der Gruppe, die evoziert, weil ich nicht weiß, was das ist. Und ich würde mich den Zahnschmerzen anschließen.
Die Rotte würde ich auch nehmen.
Ja, die Kohorte. Hernach, nochmal ein schönes Wort, wurden die Probanden auf einem Computermonitor, wurden den Probanden Bilder gezeigt, abwechselnd profane oder sexuelle Motive. Ja, profane oder sexuelle Motive. Profane sind jetzt so lapidare vielleicht.
Das sind so Marotten sind
ja?
das.
Ach so. Ja. Erhöhung der Herzfrequenz, das Ergebnis bei der Gruppe, wer jetzt nicht weiß, was Gruppe ist, das ist eine Kohorte, ja. Bei der Gruppe, die sich mental mit dem Tod auseinandersetzte, begann sich der Herzschlag signifikant zu erhöhen.
Ach was, ich hätte eher gedacht, zu verlangsamen.
Wenn irgendwas mit Sex kam oder so, dagegen fiel die Erhöhung der Herzfrequenz bei der anderen Gruppe geringer aus. In einer Situation, und jetzt Anführungsstriche oben, jetzt sagt jemand etwas, wird wahrscheinlich mal gespickt sein mit 7 Fremdworten oder auch nicht, weil der das geschrieben hat, wahrscheinlich gedacht hat, ich muss da mal ein Fremdwort reinhauen.
Und der das liest, hat es vorher nicht gelesen.
Richtig. In einer Situation, in der das Lebensende bedrohlich nahe rückt, denken Männer eher an außerehelichen Sex als unter normalen Umständen. Aha. Logisch.
Also
na klar, wenn man es ans Sterben denkt, dann denkt man noch, ich habe mich noch nicht oder ich muss mich noch reproduzieren. Das ist unser Innerstes.
Also wenn ich jetzt meinem Großvater auf dem Sterbebett begegne und er hat noch einen letzten Wunsch, dann weiß ich rufe ihm seine Buche an, mit der er dann vielleicht noch sich reproduzieren kann.
Genau so machen sie das, Herr Bell. Ja, das Verhalten liege darin begründet, dass der Mann die geringe Zeit nutzen will, seinen Erbgut zu verbreiten. Ja?
Dann ist es doch völlig falsch, wenn der Pastor kommt, da müsste doch eigentlich eine bezahlte Sexfrau kommen.
Ja, der Pastor, der Katholische. Gut. Je mehr Sexualpartner er findet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Erbgut nämlich verbreiten kann. So, und jetzt, wie kommt das jetzt auf die Finanzkrise? Ja, wahrscheinlich.
Erzählen wir das.
Finanzkrise, denkt man da gleich an Tod oder wie?
Na, viele Banker fühlen sich schon bedroht, wenn die nächste
Finanzkrise kommt.
Nee, wie heißt das, wenn ein Banker eine Zusatzleistung bekommt, sie aber nicht seinem Gehalt entspricht? Dafür gibt es auch ein Fremdwort. Ein Bonus?
Mhm, ja.
Die Bonuszahlungen können weitaus höher sein als das Gehalt, je nachdem wie erfolgreich derjenige anderen Leuten was verkauft hat.
Also, Gillard folgt aus seiner Studie, Sicherheit gleicht Treue. Wenn es uns materiell gut geht, ist die Chance höher, dass man sich seinem Partner und den Kindern widmet. Das
Aber
Risiko des Fremdgehens
ist
vermindert.
Also nun kennen wir doch aus dem Sklavenhandel, der in den USA sehr beliebt war, dass dort, also wir haben das in Filmen gesehen wie Feuer und Fackel oder so ähnlich.
Fackeln im Sturm.
Danke. Und da wurden den...
Mit Patrick Swayze.
Der auch in dem Film getanzt hat, der wie heißt?
Wie jetzt?
Frauen lieben diese
der
Musik.
Der mit dem Wolf tanzt? Der was?
Nee, da gibt es so einen Ballettfilm mit Herrn Svesi.
Ah, ja, 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 Dirty Dancing.
Und wenn diese Musik kommt, ich habe ja schon in einigen Fabriken arbeiten müssen, aus denen ich nicht von Piloten herausgetragen wurde. Und da, wenn dieses Lied im Radio lief, dann ging das automatisch lauter, das Radio, dieses Lied von Herrn, da wo Herr Svesi mit geschauspielert hat. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die Aussage, dass die, jetzt habe ich es vergessen.
Gut, dann mache ich einfach weiter. Das macht ja nichts, Herr Berger. Das macht ja nichts, das fällt Ihnen bestimmt wieder ein. Also,
jetzt. Man schaut doch einem Schwarzen. Hat man immer ins Maul, also damals hieß das ja Maul, nicht Mund. Also wir wollen ja jetzt diese, ich will jetzt nicht meine Sprache von heute anwenden, um ein damaliges Problem zu bezeichnen.
Ja.
Schauen Sie jemanden auf die Zähne, dann wissen Sie doch eigentlich, wenn der jetzt wenig Zähne hat oder gar keine oder welche aus, aus ganz aktuellem Material, die nicht seine eigenen materialwirtschaftlichen Niederlagen wiedergegeben haben, so wie bei Stefan Raab, der hat ja eingepflanzte Zähne.
Ja.
Der ist auch deshalb erfolgreicher geworden, weil er seine hässlichen Zähne.
Ja.
Und
ach so.
Verstehen Sie, jemand, der kaputte Zähne hat, der ist auch arm und auch bedroht von einer wirtschaftlichen Niederlage.
Das ist richtig.
Das heißt also, eigentlich hat man zweimal dieselbe Gruppe genommen, nur die eine hat Zahnschmerzen gehabt.
Wenn sich plötzlich die Umwelt bedrohlich verändert, etwa durch eine Hungersnot oder Feinde, ersinnen die Menschen Strategien, wie sie sich kurzfristig vermehren können. Und der Herr Gillard ist der Überzeugung, dass die gegenwärtige Wirtschaft uns Signale sendet, die eine geringere Überlebenschance suggeriert. Es gäbe weniger Geld, wir könnten uns unseres Arbeitsplatzes nicht mehr sicher sein und auch wir haben keine sichere Zukunft und können da nicht mehr für Kinder sorgen. Folglich ist auch das Risiko größer, dass man sich eine, ja, Gespielin zugelegt nebenbei.
Das heißt?
Also das heißt jetzt, liebe Männer, ihr sollt jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ja, Schatz, sorry, Wirtschaftskrise ist schuld. Also so einfach ist das nicht.
Aber es ist doch so, wenn ich ein Kind produziere und jetzt nicht ein Fremdkind gekauft habe oder sowas für die, oder es wurde fremd erzeugt, sondern eins, also eine zweite Beziehung mit Kind aufbaue, dann kostet mich das ja noch mehr. Heißt das, dass im Umkehrschluss der Mann aus der wirtschaftlichen Krise herauskommt, indem er noch mehr arbeitet? Also wird dieses Kind einen Impuls bei ihm freisetzen, endlich mal seinen Arsch zu bewegen und noch mehr zu arbeiten? Oder wie? Oder ist es so, dass er dieselbe Nahrung mit dem Kind aufnehmen wird? Und weil er ja keine Zähne mehr hat, wird er ja auch Brei essen.
Herr Berger, ja?
Das war eine Frage. Werden die beiden zusammen, zusammen Brei essen? Weil sie haben ja beide keine Zähne, verstehen Sie?
Ja,
sind beide
ja nicht,
arm,
ja,
Kind
es gibt ja
und
nicht,
Vater.
Nein, es gibt ja nicht auf alles eine Antwort. Noah and the Whale, 5 years time. Ihr seid im Tanztee um insgesamt 16.34 Uhr und 51 Sekunden. Durch die Blume gesagt, Herr Berger, ja, das lasse ich offen.
Was durch die Blume? Was wollen Sie mir durch die Blume sagen?
Ich habe überlegt, ob ich Ihnen ein Kompliment mache, weil Sie heute wirklich richtig top schick gekleidet sind mit einem mausgrauen Shirt. Aber das ist wirklich sehr stylisch. Es kommt aus der Segelecke. Deswegen haben Sie vorhin wahrscheinlich auch im Wetter das Segeln erwähnt, ja.
Nein, das ist einfach nur ein Geschenk und ich bin ja jemand, der aufträgt. Und ich bin
Geschenken-Gaul, gucken Sie nicht ins Maul.
Ich bin froh, dass meine Verwandtschaft nicht 1,60 groß ist, sondern dass also nicht in Hochwasserhosen laufen muss.
Ach, das T-Shirt ist schon mal getragen worden.
Mit Sicherheit war da schon Fremdschweiß, aber das kann man ja auswaschen. Also
ja,
da bin ich ja immer zu haben für.
Gucken Sie mir jetzt mal, ich habe Ihnen jetzt eine Brücke gebaut, Herr Berger. Jetzt
eine
möchte ich,
blumige
Sie,
Brücke,
ja,
aber
ich, jetzt
ich sehe nicht, eine Blume vor mir, sondern ich sehe ein Rohrschachtbild und frage mich, inwieweit ich das jetzt mit meinen Zahnschmerzen deuten soll.
Ich habe Ihnen wirklich eine Brücke gebaut, über die Sie hier wie eine Fee hinwegschreiten können, mit Blumen im Haar.
Ich sehe die Rosen in Ihrem Mund.
Ich sehe Sie quasi auf einer Wiese hüpfen. Im Dreieck.
In dornigen Dornbuschen.
Schießen Sie los.
Und ich habe mich lange gefragt, ob die Blume...
Wird das jetzt eine Rubrik, die jede Woche kommt? Oder
ja, sie wird im so Wechsel stattfinden. Wir haben ja haben eine so lange und für immer eigentlich... wir haben mehrere Rubriken. Die eine ist...
Der Lieblings... Inländer mit Migrationshintergrund?
Der über positive Erlebnisse mit Deutschen berichtet. Wir wollen die Vorurteile gegenüber Deutschen auf und abbauen und gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Und da unsere Lieblingsausländer manchmal nicht können.
Haben Sie jetzt eine neue Rubrik aus dem Hut gezaubert?
Ja? Aus unserer eigenen Lebenserfahrung. Ich kenne mich ja ein bisschen aus mit Blumen, aus Aushilfstätigkeiten und
ähnliches. Weil Sie früher auch Blumen...
Wilderer waren.
Blumenkind.
Ja, ich habe auf Friedhöfen mir einiges zusammenklauben können.
Ach, ich kann mich richtig vorstellen, wie Sie mit einem...
Mit einer Rollhand.
Mit einem Kranz im Haar aus Pusteblumen geflochten. Ja,
ein Olivensiegeskranz, denke ich, war das. Der,
ein Dorniger.
Der mir mit Taubenkot zusammengeflickt wurde. Mhm. Wir hatten jetzt damals nichts als Klebe.
Da klebt aber gut, oder?
Ja, wenn man ihn bekommt. Man muss ihn frisch auspressen.
Taubenkot.
Ja, ist gar nicht so leicht, denn die Poperze ist so klein einer und die Taube will auch nicht immer, aber gut. Ich habe mich lange gefragt, wie wir das nennen können und ich dachte, wir können auch eine Rubrik erfinden, die es geht darum zu erklären, woher kommt der Blumenname eigentlich, woher kommt das, so wie man...
Ich weiß nicht, aber er macht Not eigentlich erfinderisch?
Immer.
Wenn der Klebstoff alle war, damals im Osten, man hatte ja nichts, dann musste die Taube ran.
Und Langeweile ist der größte Motor bei mir. Ja, deshalb, ich langweile mich ja jeden Sonntag. Und
drücken Sie da an der Taube
der Motor, dass ich sage, ich fahre hierher.
Ja.
In meinem Viertel gibt es übrigens keine Tauben. Ich habe schon spatzenähnliche Tiere gesehen.
Ja.
Aber ich war mir nicht sicher, ob es der Haussperling ist oder nicht. Er hatte auch keinen Olivenzweig im Schnabel, der gefiederte Freund.
Der Zwitscher-Kollege vom Dach, ja.
Ja, worauf wollte ich eigentlich... Ach so.
Wissen Sie doch nicht.
Ich dachte... Viele Menschen wissen gar nicht, woher der Name kommt einer Blume oder Pflanze oder einem ähnlichen Gewächs. Aha. Zum Beispiel könnte man annehmen, eine Madame Aprikose hat den Namen gegeben für die Aprikose und weil sie ihre Tochter ausgequetscht hat, die Tochter Persipane, hat sich dann daraus auch das Marzipan Ersatzmittel erweckt. Hm. Ob Marzipan ein Blumenerdenersatz ist?
Was?
Also sie fragen mich ja, sagen
ich
also
wirklich. Ich habe Persipan gesagt, ob das eine Blume ist.
Nein, das ist keine Blume, das ist Marzipanersatz und darf auf keinen Fall in Mandelhörnchen verwendet werden. Oder
ich finde ja, dass
man muss sie umbenennen.
Dass wenn man Apfelkerne zerbeißt, das schmeckt so ein bisschen nach Marzipan.
Ja, das stimmt. Das wird auch genommen. Zu DDR-Zeiten hat man auch Tomatenkerne zerquetscht, um daraus Persipan herzustellen.
So.
Man Herr war Berger, sich ja für nicht zu schade.
Die Rubrik. Tata.
Tata.
Die Blume hat einen Namen. Woher kommt sie?
Genau.
Die Name.
Und
die Name.
Wie ich darauf gekommen bin, war zuerst der Gedanke... Wie spricht man das eigentlich aus? Forsythie oder Forsythie?
Wo Sie ja immer, ich bin ja schon froh, dass Sie Message schon heute mal richtig ausgesprochen haben.
Ja,
und dann jetzt noch so Fremdworte mit Latein und so, oha, Forsythie.
Und wir kennen die Blume daher, dass sie einen komischen Bubikopfschnitt bekommt von Gärtnern, die Forsythie nicht mögen.
Ah ja?
Ich finde es ja schöner, wenn sie so aufgeht wie so ein...
wie geht sie denn auf?
Na, wie so ein Baum, wie so ein Busch halt. Also sie wird ja häufig, und sie blüht gelb, nicht zu verwechseln mit dem Winterjasmin. Ich rede wirklich von der Forsythie.
Ja, natürlich.
Und eigentlich müsste die Forsythie Forsyth heißen. Denn der Namensgeber ist William Forsyth. Und der ist der große Erfinder von Wundverschlüssen für Bäume.
Was?
Wundverschlüsse für Bäume.
Aha.
Er hat eine Rezeptur entwickelt, für die ihn seine Gärtnerkollegen gehasst haben.
Ach, wenn Leute jetzt so verliebt am Baum sitzen und da hier ein Herz reinschnitzen, das ist eine Wunde. Und die verschließt man jetzt.
Und diese Wunde kann infiziert werden. Ja, und...
Was?
Ja.
Desinfiziert.
Nein, sie infiziert sich, die Wunde.
Sie kann infizierend
und
wirken.
Und Herr William Forsyth hat etwas dagegen entwickelt, aber die Rezeptur bekannt gegeben und dafür haben ihn seine Gärtnerkollegen gehasst, denn die Rezeptur ist wirklich einfach herzustellen. Man braucht dafür...
Gehasst heißt Neid.
Ja. Hm. Es ist eine Mischung aus Kuhscheiße, Pisse, Holzasche, Sand und Kalk. Kann man also selber herstellen?
Ja.
Wer jetzt nicht weiß, wie an Kalk kommt, man kann ja an den Strand Muscheln sammeln gehen. Kostet ja nichts. Man muss jetzt nicht irgendwie teuer Kalk kaufen oder so.
Nee, nee.
Ist ja völliger Quatsch. Also William Forsyth, der zählte zu den einflussreichsten Gärtnern in Großbritannien im 18. Jahrhundert.
Ja.
Und der hat dort auch systematisch den Botanischen Garten von Chelsea erweitert und er war in Amerika und in Asien und hat nach Neuentdeckung Ausschau gehalten. Und George der Dritte, hat ihn 1784 zum obersten Leiter der königlichen Gärten ernannt, ja. So sieht's aus.
Und nach ihm ist jetzt die Frisizie benannt?
Forsitzie, genau.
Forsitzie?
Oder Forsyth? Ja, nach William Forsyth ist die Forsitzie oder Forsitzie benannt.
Ja. Eigentlich spricht man das doch Frisizie aus. Oder verstehe ich immer.
Frö? Naja. Die Frage ist aber, wer hat eigentlich diese Forsitzie nach ihm benannt? Das war nämlich Robert Fortun. Und Robert Fortun ist jemand, der war auch sehr unterwegs und hat sich mit sehr in der Welt unterwegs, hat sich mit Ölbaumgewächsen beschäftigt, die in Ostasien beheimatet waren. Und Herr Forsyth hat diese Forsitzie übrigens nie gesehen. Also die ist erst viele Jahrzehnte zu ihm gekommen.
Später.
Ja, viel später. Und sie kommt aus Ostasien, diese Forsitzie. Ganz weit weg. Damals durch die britischen Kolonialherren hierher. Das ist ein Alien eigentlich, so wie die Rosskastanie.
Herr Berger, wie geht's weiter?
Es geht weiter.
Ich bin jetzt mal dran. So. Alpha Softies
als rhetorische Frage.
Partner. Und hier ist Midtronomy. Ach, Herr Berger, Sie müssen sich nicht immer vordrängeln. Jetzt gewöhnen Sie sich mal dran, dass Sie sich
aber
außer Reihe auch mal andere außer Ihnen, ja?
Außer ich kommt ich.
Ohne ich gibt's kein Wir.
Das unterschreibe ich.
Tja, das war ein Broadcast 2000, ja.
Mit wie vielen Nullen?
3. Get Up and Go im James Jewell Remix. Wunderschöne Musik, in der man zur Sonne, die jetzt auch schon wieder ein bisschen bedeckt ist von irgendwelchen Häusern oder Wolken, je nachdem, wir können es von hier nicht sehen.
Frühstücken kann.
Tanzen kann.
Ja, natürlich während des Frühstücks.
Ja, um 16.51 Uhr und insgesamt 20 Sekunden. Sollte man schon mal sich Gedanken machen, was es denn
mir
zum
da
Frühstück gibt?
Ein schönes Mädchen vor, das die Krümel im Bett mit ihren zarten Füßen zerkleinert. Denn grobe Krümel im Bett pieksen ja auch, ganz unangenehm. Und kann man auch zu den weggeworfenen Lebensmitteln zählen, die der Deutsche so im Jahr wegwirft. Wenn Sie mir zugehört haben, Herr Berger, was ich ganz stark vermute, dann wissen Sie, wie viel Kilo der durchschnittliche Deutsche durchschnittlich im Jahr wegwirft.
Das interessiert mich nicht, weil ich jetzt dran bin mit einem Thema.
Nein, das stimmt ja gar nicht.
Doch, war das nicht jetzt? War ich ja gerade nicht dran? Wir hatten uns doch gerade gestritten darüber, wer jetzt dran ist.
Ich habe Zucker in Ihren Kaffee getan.
Stimmt, Herr Berger. Nur weil Sie mir jetzt hier einen Kaffee gemacht haben und sich einschleimen wollten.
Sie sind einfach nur verlegen, weil Sie nicht zugeben können und wollen und dürfen, dass Sie mir doch nicht zugehört haben.
83 Kilo.
82. Sehen Sie? Ich hab's doch gewusst.
Entschuldigung, Herr Berger, das tut mir jetzt leid. Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Mit diesen Rollenmustern räumt jetzt eine Umfrage auf, denn beide Geschlechter haben sehr ähnliche Wünsche an ihren Traumpartner. Wir verraten jetzt mal hier, was wichtig ist und was nicht.
Ja, zum Beispiel das gemeinsame Essen ist sehr wichtig. Wahrscheinlich wichtiger als miteinander reden.
Männer haben eine Idealvorstellung oder hier ist die Idealvorstellung für das starke Geschlecht, ja?
Die Frau ist das starke
Geschlecht.
Die Frau
Geschlecht. Hatte vom
Denn
Mann.
Die Frau kann ja Ziegelsteine gebären,
also
ohne dass sie ein Problem damit hätte.
Mal ein Tipp für einen.
Also, wenn ich einen Ziegelstein quer gebären müsste, ich würde sterben. Vor Langeweile, denn es würde mich anöden. Was soll man denn mit einem Ziegelstein?
Ja, da komme ich jetzt nicht hinterher. Gut, charmant, romantisch und treu soll der Mann sein, ja? Beruflich erfolgreich und kinderlieb. Außerdem natürlich ein leidenschaftlicher Liebhaber. Das alles wünscht sich die Frau. Ja, romantisch, charmant soll er sein, treu, beruflich erfolgreich und kinderlieb. Das sind die wichtigsten Faktoren.
Aha.
Wie unsere...
ich muss das nochmal mitschreiben, denn vielleicht kann ich das anwenden.
Laut einer Umfrage von elitepartner.de aus dem Januar 2012 wünschen sich 88% der befragten Frauen nämlich den Alpha-Softie an ihrer Seite. Also Alpha-Softie heißt, der soll schon bestimmt, aber er soll ein kleines, weiches Herz haben. Oder ein großes.
Klingt wie eine wunderbare Erfindung, wie eine Anleitung zum Unglücklichwerden. Denn die Frau, die das will, die wird ja zukünftig immer enttäuscht sein, denn alle Faktoren sind ja gar nicht gegeben.
Übrigens haben wir das in der, wie heißt die, Joy gefunden, ja?
Das ist so wie die typische Dreiviertelfrau. Vier Faktoren sind meistens, sie sieht, entweder ist sie vergeben und sie ist, oder sie ist nicht intelligent oder sie ist arm, wie sie Stroh im Kopf hat. Oder das vierte fällt mir jetzt nicht ein. Also es fehlt immer etwas. Verstehen Sie? Diesen Mann, den Sie da 88%ig beschrieben haben,
ja.
den gibt es ja gar nicht.
Also er schaukelt Kind und Karriere gleichermaßen und verhält sich mitfühlend und sensibel. Im Idealfall verdient er auch noch gut. Ne? Gleichzeitig ist er auch zu Hause und nicht sich zu Hause nicht zu schade für Windeln wechseln und Wäsche waschen.
Das klingt nach stürmischer See bei so viel Schaukelei. Und dann geht das Schiff unter. Und denn?
Ja. Was? Ja. Gut, doch auch Männer haben feste Vorstellungen davon, wie ihre Traumfrau sein sollte. Jetzt kommt eine Überraschung, ne? Sie unterscheiden sich gar nicht so sehr von denen der Frauen. Ha.
Na, sie soll die Kinder kriegen.
Ja, aber sie soll auch jetzt freundliches Wesen haben, sie soll Charme haben, Intelligenz, Treue und Romantik. Und attraktiv und leidenschaftlich.
Und sich wie der Mann auch mal den Hals doch, und die Achseln waschen.
Sollte er. Er sollte wissen, wo es riecht.
Ja.
Und das bekämpfen. Aber da merken wir doch, Frauen und Männer sind ja gar nicht so weit weg voneinander. Insgesamt.
Ja.
Ja. Wie man denkt.
Und was ist jetzt das revolutionäre Aufdeckende, dass all diese ganzen Horoskope, die es aus diesen Zeitschriften gibt, von Herr Venus Berger, und Mars, gibt, gar nicht stimmen?
So wie es Sommerlöcher gibt, gibt es Frühlingslöcher, Winterlöcher, Herbstlöcher und eine Umfrage, ja?
Und Golfsocken.
Und eine Umfrage, ja? Die ist immer dazu da, um solche Löcher zu stopfen.
Ja.
Ja.
Okay, schön, dass...
Und Umfragen bringen sowieso das heraus, was wir eigentlich nie vermutet hätten.
Wir sind immer wieder überrascht, dass der Deutsche im Jahr 82 Kilo wegwirft, durchschnittlich.
An Nahrungsmitteln?
An Nahrungsmitteln, die er hätte verarbeiten können. Man kann ja auch mal einen Eintopf machen oder so. Wenn man jetzt einen Schokopudding hat, der übrig geblieben ist, oder einen... Was bleibt denn so häufig übrig im Haushalt? Also ich weiß es bei mir selber nicht, denn mein größtes Lieblingsschwein ist... ja, nicht mehr da. Also viele Deutsche verfüttern auch etwas an ihre Kinder oder ihren Hund, wenn die Lebensmittel überfällig sind.
Ja.
Ja. Aber ich bin auch der Meinung, man muss nicht mehr aufessen. Also wenn der Teller noch voll ist und man keinen Hunger mehr hat, dann muss man nicht mehr aufessen. Das führt nämlich ja auch zum Dicksein und unglücklich werden. Das braucht ja auch keiner. Nun gut, in der nächsten Stunde rede ich mit Ihnen über die Folgen der Fleischeslust. Die gesundheitsschädlich sind, also nach dem Wetter sozusagen.
Ach, jetzt haben Sie selbst das Wetter schon mal angesagt. Das ist ja eigentlich immer mein Part.
Ist mir nur selber eingefallen.
Herr Berger, übrigens, Sie sind jetzt ungefähr 25 Sekunden zu früh. Das üben wir jetzt, das 1x1 des kleinen Mannes.
Zu früh kommen, das stört ja auch Männer und Frauen gleichzeitig.
Ich verrate jetzt ein kleines Interner hier. Berger und Berger haben sich heute vorgenommen, pünktlich, um zur vollen Stunde das Wetter zu machen. Das heißt, ich drücke in genau 10 Sekunden 7, 8, 6, 5, 4 auf den Knopf. Jetzt gleich. Jetzt
kommt aber erst Musik, ne?
Jetzt kommt erst Musik und dann kommt das Wetter.
Alaska mit Dropping on a Convert.
Und wie Sie sich wundern, Herr Berger, um 16.59 Uhr und 59 Sekunden kommt das Wetter. Und das üben wir jetzt, wie Sie auch das hinkriegen, dass Sie nicht 25 Sekunden zu früh kommen.
Das stört ja Frauen auch.
Ungemein.
Wetter. Hier in diesem wunderbaren Radiosender kann man sehr viel mit Learning by Doing begreifen und auch erfahren. Also macht ja viel Frühberufsorientierung. Und wenn jetzt ein junger Mensch nicht weiß, was er werden will, kann er hier anfangen und sich als Nachrichtensprecher oder als Nachrichtenproduzent, also Redakteur bewerben. Und ich war auch damals als Redakteur unterwegs, vor etlichen Jahren. Und ich habe Herrn Ringsdorf zu irgendwas interviewen, total unmöglich. Wir waren mit einer Fregatte, also einem Schnellboot unterwegs. Es hatte 36 Knoten. Wir sind gegen den Wind geschippert. Und es gab, darüber habe ich mich sehr gefreut, irgendwas zu essen, Knödeln in Soße mit noch irgendwas drumherum. Und es war so viel Wind, dass mir die Soße vom Knödel flog. das muss man sich mal, also das Interview ist natürlich auch ziemlich verdorben geworden, also aus mir wurde kein Schnellbootsmann, will ich mal sagen, denn ich habe den Wind nicht mit einberechnet, das konnte ich gar nicht so betrachten. Ich habe auch nicht beachtet, dass alles strubbelig wird, also nicht nur meine Haare, alles in diesem, dieses Interview war total fair, naja, ich will nicht sagen, aber es war schon ganz schön krautig, so könnte man sagen. Ich bin aber immer noch ein Mensch, der gut dabei ist, zu denken, ich probiere es nochmal, ich wiederhole das nochmal. Und damals hatte ich ihn auch nochmal später bei einem anderen Interview. Das war irgendwie toll für mich, jemanden zu interviewen, der gewählt wurde. Das fand ich spannend. Und ich habe aber plötzlich meine Frage vergessen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn gerne trinkt und was er denn gerne isst, zwischendurch, zwischen politischen Fragen. Und dann fiel mir das wieder ein. Das kann man auch machen als Tipp, also als nur so als Gedanke, der gut ist. Also als Gedankengutmensch-Tipp würde ich das mal so sagen. Aber es kann auch schief gehen, dann ist es einfach nur Struwwelpetersilie. Ich meine, ich bin immer noch froh, dass sich vieles versendet und auch dankbar dafür, dass wir bisher noch keinen Podcast haben. Aber wenn das so weitergeht und unsere Sendung weiter so gut läuft, dann werden wir das vielleicht eventuell, aber darüber müssen wir noch abstimmen, denke ich, ganz demokratisch. Am Montag können wir unsere Wampe zeigen bei herrlichen 10 bis 13 Grad. Es ist leicht bewölkt, die Sonne wird es auch schön bescheinen. Und wenn wir noch nicht genug von unserem Bulettenfriedhof wahrgenommen haben, am Dienstag ist es auch leicht bewölkt bei 9 bis 13 Grad. Nur morgens ist es wolkig bei 6 bis 9 Grad Celsius am Dienstag.
Wir tanzen mit Berger. Und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Immer noch ist es Sonntag, der 25. März und wir haben insgesamt 17 Uhr, 2 Minuten und 51 Sekunden, wenn ihr eure Uhr um eine Stunde vorgestellt habt.
Mit Bundesberger Frank.
Im Tanztee auf 90,2. Und Bundesberger?
Tim.
Der Tanztee mit Berger.
In der letzten Stunde mit Themen wie das Gehirn koppelt Gedanken an Räume oder an Zimmer.
Regelmäßiger Fleischkonsum trägt erheblich zum vorzeitigen Sterben bei.
Und endlich komme ich zu dem Thema, wir wollen alle so sein in Deutschland wie Helmut Schmidt.
Außer wir.
Außer ihr und du. Mike Snow. Puriel. Katie Herzig heißt die Interpretin. Free My Mind im RAC Remix. Jetzt weiß ich gerade nicht, was RAC heißt. Das heißt Royal Remix. Ja, die machen so tolle Remixe. Katie Herzig, wie gesagt. Heute haben wir es jetzt 17.11 Uhr und insgesamt 39 Sekunden. Herr Berger, Sie wollten...
Mit Ihnen über Fleischeslust reden.
Sie wollten mit Ihnen reden?
Mit Ihnen wollte ich mit... Ich wollte mit Ihnen, nein, ich will immer noch mit Ihnen über Fleischlust reden und zwar bezogen auf rotes Fleisch, jetzt nicht rot angestrahlt, wie wir das aus gewissen Etablissements kennen, mal wieder ein Fremdwort zu verwenden. Aha. Nein, es geht tatsächlich um rotes Fleisch, rotes im Sinne von Rinder-, Schweine- und Hammelfleisch.
Mhm.
Das ist auf Dauer ungesund. Aber
ist Hund oder Katze auch rotes Fleisch?
Ja. Ist auch auf Dauer ungesund.
Gibt es ja mehr so.
Das wundert mich übrigens immer noch, dass Hunde und Katzen besser behandelt werden als Rinder. Es gibt ja den
In Indien ist das, glaube ich, anders.
Okay, wir reden jetzt von Europa und zum Beispiel dem Schweinetourismus. Da wird also das Schwein, das was in Ungarn...
Ja, aber Herr Berger, jetzt stellen Sie sich mal folgende Situation vor.
In
Sie
Ungarn
sitzen
wird
zu Hause,
das Schwein...
In Ungarn wird das Schwein...
Geboren und gezüchtet. Geboren und gezüchtet.
Stellen Sie sich mal folgende
dann
Situation vor.
Dann fliegt das Schwein...
Ja, das Schwein fliegt dann, ja, alles klar.
Haben Sie noch nie eine fliegende Sau gesehen?
Ja,
also
doch, natürlich.
Fliegt gucken dann auf den Laster.
Wir gucken jetzt beide mal aus dem Fenster.
Der Laster wird nach Spanien.
Das da oben auf dem Baum, ja, mit Flügeln dran, ist ein Schwein.
Wenn man das so sagen will, vielleicht gibt es da irgendwo eine ornithologische Verwandtschaft.
Die
Schweinekrehe oder so.
Vogelsau.
Ist ja auch ein Aasfresser, also wir kommen dem schon ein bisschen näher.
Aber Herr Berger, ich möchte nochmal dazwischen grätschen, weil die Blutgrätsche hier in der Sendung, die muss sein.
Wollen Sie mir etwa Ihre Stoppelnippel von Ihren Schuhen in mein Gesicht drücken?
Ja, von hinten, wo Sie gar nicht wissen. Oder ich mache es wie Kung-Fu-Gusche heute bei Hansa. Ich trete Ihnen ins Gesicht. Ja?
Darauf zielte ich ja.
Ja, nee, folgende Situation jetzt. Sie sagen, warum werden Hund und Katze bevorzugt? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen zu Hause auf der Couch. Und jetzt kommt Ihre Kuh und setzt sich neben Sie auf der Couch oder springt drauf.
Nee, da darf sie nicht rauf.
Sie, sehen Sie, da
also
darf sie
Bett,
nicht rauf?
Ja, aber nicht auf die Couch.
Weil sie fusselt oder weil sie stinkt? Oder weil sie einfach mal ein bisschen zu groß ist für Ihre Couch?
Ich denke wegen der Fladen. Denn,
sehen Sie, da haben Sie schon Ihre Vorurteile. Und deswegen sind Hund und Katze, ja, wenn Sie jetzt nicht einen Bernardiner haben, der nimmt auch schon ganz schön Platz weg.
Aber
der
Ziegen darf sind dahin. Auch, gut, Ziegen im Haus zu halten, ist auch ein bisschen, die knabbern ja alles an. Ne? Machen Katzen nicht. Aber mir missfällt das, dass Tiere, bevor sie sterben dürfen, häufig gequält werden. Und da gibt es den Tiertransport, der nach Spanien geht. Mhm. Und dann geht der wieder irgendwo anders. Dann wird es da geschlachtet, dann wird das da hin und her. Und diese ganze, das ist doch ein Verbrechen am Tier. Diese gequälte Nahrung, die dann auf meinem Teller landet. Übrigens, man kann sich noch mehr schädigen, indem man Wurst isst. Das ist noch schädlicher. Mhm. Das sagt der Harvard-Ernährungswissenschaftler Frank Hu.
Frank Ho?
Hu.
Frank Hu?
Frank Hu.
Frank Hu?
Ja.
Frank wer?
So ungefähr. Wer sich für gesündere Eiweißquellen entscheidet, hat gleich mehrere Vorteile. Davon ist weniger gefährdet, chronisch krank zu werden oder gar früh zu sterben. Zum Beispiel eiweißhaltiges Gemüse oder ich würde vielleicht sagen Insekten, die sind ja auch eiweißhaltig.
Ja, schön Chitinpanzer, ne?
Fisch könnte man auch nehmen oder ein bisschen Gemüse ne, in diese Richtung.
Schön Schildkrötensuppe.
Ja, also sie haben tatsächlich eine sehr lange Studie angewandt und ich lese einfach mal vor.
Natürlich.
Ja, danke. Nach durchschnittlich fast 30 Jahren zeigte sich, dass die Sterblichkeit der Studienteilnehmer um 13% erhöht war, wenn sie täglich eine Hauptmahlzeit Fleisch zu sich nahmen.
Ah, die sind dann gestorben?
Die sind dann, sie haben eine 13%
höhere Sterblichkeitsquote. Verstehe ich nicht.
Wenn man jeden Tag ein Stück Fleisch gegessen hat,
aber,
rotes Fleisch.
Die anderen sind nie gestorben.
Die haben diese, im Vergleich zur anderen Gruppe, die nicht so viel Fleisch isst, die hatten nicht diese, die hatten 0% Sterblichkeit.
Die leben alle noch.
Ja, nicht alle. Also von 100 Teilnehmern, 13% hatten
höhere Sterblichwahrscheinlichkeit.
Ja, so sehe ich das.
Die sterben.
So betrachte ich
die
Studie.
Die anderen nicht.
Die anderen nicht?
Nee,
ja.
Cool.
Und sie hat sich sogar um 20% erhöht, wenn jeden Tag Wurst, Schinken oder Aufschnitt gegessen wurde.
Oh mein Gott.
Denn dieses verarbeitete Fleisch, ist besonders ungesund, weil es eine Zufuhr von Eisen und Salz hat. Und es sind dort besonders viele Nitrite enthalten und die erhöhen das Diabetesrisiko, beeinträchtigen die Zungen- und Schlagfertigkeit und sie erhöhen die Elastizität der Blutgefäße. Mhm. Beides trägt ebenfalls zur erhöhten Kreislaufgefahr bei.
Mhm.
Jetzt kommt's.
Jetzt kommt's.
Jetzt kommt das Schlimmste eigentlich.
Denn?
Mhm. Das Risiko, einen Dickdarmkrebs oder andere Krebsarten zu bekommen, meint Harald Zurhausen.
Mhm.
Vermutet, dass Viren im rohen Fleisch auch noch vorhanden sind. Also wer jetzt täglich auch noch vielleicht rohes Fleisch nascht, noch eine erhöhtere Sterblichkeit zu. Also die meisten Forscher führen Tumorgefahr allerdings auf den Gehalt schädlicher Nitrosamine und polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe zurück, die sich vermehrt bilden, wenn Fleisch oder Wurst stark erhitzt wird. Und Wurst und Aufschnitt wird, bevor es als Aufschnitt und Wurst auf unserem Teller landet, stark erhitzt.
Ja, besser ist.
Ja, weil er die gefährlichen Nitrosamine und die ganz gefährlichen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe sind.
Gut, Herr Berger, bevor wir jetzt hier
uns dem Sterben widmen und gleich irgendwelche Frauen schwängern wollen.
Jetzt, Herr Berger, frage ich Sie. Ich frage Sie. Sie haben die Wahl, zu sein wie ein Promi, eine Persönlichkeit in Deutschland und sagen, das ist jemand oder jemandin, der ich nacheifern möchte oder dem. Was wäre Ihr Vorbild?
Die Kinderwurst. Die lächelt immer so.
Die und Märchenwurst?
Die Kinderwurst. Die gibt es beim Schlachter. Die lächelt die ganze Zeit. Ich finde, das ist ein Vorbild.
Ist das ein Promi? Ich rede von Menschen.
Ach so, das müssen Sie doch sagen. Ich war ganz vertieft
in
meiner Fleischeslust. Ein Promi. Muss es jemand sein, den Sie auch kennen?
Nein, den natürlich. Schauspiel, Politik,
Kann
Sport,
er schon tot sein?
Fernsehen.
Kann er schon tot sein?
Kann noch leben. Nee, leben. Sollte leben. Noch leben.
Oh, sonst hätte ich jetzt Mutter Teresa gesagt. Denn,
ja, aber kann was, ich mir
was
gut vorstellen
mir an ihr besonders gefällt und das, warum ich sie auch erwählt habe, ist ihre Falten. Die sind so natürlich gewachsen. Nicht so wie bei
Barry Manilow zum Beispiel. Den habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Der hatte gar keine Falten.
Ja, oder Putin. Der hat sich jetzt auch Botox gegeben.
Ja.
To go vielleicht, weil es gibt es ja jetzt an jeder Tankstelle.
Ja gut, Herr Berger, jetzt wirklich eine lebende Person. Sie möchten sein wie?
Ich habe ja keine...
Gut, dann entlasse ich Sie jetzt hier.
Aber dann frage ich Sie doch mal, wer ist denn Ihr Vorbild?
Christian Wulff. Gut, das...
Würden Sie auch ins Kloster gehen, wenn man Sie fertig gemacht hat, 3 Monate lang?
Jetzt kommt's. Altkanzler Helmut Schmidt, ja, ist nach einer Forsa-Umfrage das größte Vorbild der Bundesbürger. Das Magazin Stern hatte 12 deutsche Persönlichkeiten zur Auswahl gestellt. Also 12 Personen. Dann konnten die Leute abstimmen und der war ganz weit vorne. 76% der Befragten bescheinigten Schmidt einen vorbildlichen Charakter. Auf Platz 2 landete Günther Jauch.
Schmidt will jetzt ein Buch veröffentlichen. Teer ist meine Straße. So wie Herr Strunk Fleisch ist mein Gemüse.
Das haben sie sich ausgedacht, oder?
Natürlich ist das gelogen.
Ja. Auf Platz 2 landete Günther Jauch mit 64%, gefolgt von, und jetzt kommt's, Bundeskanzlerin Angela Merkel. 59%. Das ist ihr Vorbild. Also gut, da wurden 12 vorgegeben, ja?
Ach, das war eine Vorgabe, ja. Also das ist ja
Joachim
wohl
Gauck ist von 50%, ist für 50% ein Vorbild. Und jetzt kommt's.
Viele würden ja sagen, meine
ist
Oma
nicht
so
überraschend.
Oder so.
Christian Wulff ist letzter geworden. Also er war auch mal. Ne? 6% bildeten Ex oder mit 6% bildete Ex-Bundespräsident Christian Wulff das Schlusslicht. Und aber wer ist jetzt Vorbild? Ich meine, wenn man die Frage anders gestellt hätte, wenn man sagt, okay, lieber Bundesbürger, du bist jetzt für ein paar Monate, ein Jahr mal hier Bundespräsident. Hast alle Vergünstigungen, kannst überall mal, hier kriegst du umsonst, der kungelt mit dir rum, hinterher kriegst du 200.000 Öcken aufs Konto jeden Monat.
Nicht pro Monat, 200.000.
Ja, stimmt, ja.
Sie haben sich hier völlig sonst umsonst echauffiert.
Nee, gut, dann, ja, ist ja ein Witz. Gut, 200.000 im Jahr.
Ist ja gar nichts eigentlich.
Wenn man die Frage so gestellt hätte, dann hätte jeder gesagt, ich möchte sein wie Christian Wulff, weil mal ein bisschen ein Jahr lang hier was machen und danach ewig Rente haben mit 200.000.
Das waren 20 Monate, das waren fast 2 Jahre,
ja,
die er gearbeitet hat.
Wie die Zeit einem im Flug vergeht, so, ne? Man kriegt das gar nicht mit.
Ja, vor allen Dingen, es ist auch die gefühlte Zeit, die sie angegeben haben. Mhm. Gefühlt war er eigentlich nur ein Jahr da und er hat nur eine Aussage vollkräftig aussagen können. Er hat nichts mit Herrn G. geschäftlich getan, sondern das war die Hauptaussage.
Ja. Übrigens, Jogi Löw ist auf Platz 5.
Aber er hätte sagen können, dass er den G-Punkt penetriert hat und da das Geld herbekommen hat.
Hat er denn?
Ja.
Hat er den?
Ja, das hat er eindeutig.
Ja. Margot Käßmann ist da noch dabei mit 44%.
Kennt doch keiner.
Reich Ranitzky, 42% der Deutschen sagen, es ist mein Vorbild. Ja. Dann kommt Ursula von der Leyen und Frank-Walter Steinmeier und so.
Ich glaube, Politiker taugen eigentlich nicht als Vorbild. Man müsste andere Menschen nehmen, die menschlich was erreicht haben, nicht karrieristisch. Zum Beispiel,
ja, da fällt Ihnen wieder keiner ein, ne?
Nee,
Musik
ich bin so
Tanz
gedankenlos.
Delbo mit Piano. Ja, das waren Monade, wie würde man das französisch aussprechen? Monade?
Also, man würde es ein wenig nuscheln und ein bisschen Persuito und ein bisschen französische Wörter mit einbauen.
Und dann kommt jetzt noch das Wort?
Das Wort Le Monade.
Monade?
Monade.
Vielleicht ist das so?
Oder auch gar nicht. Auf jeden Fall würde man seine Stimme etwas senken und versuchen, darauf einzugehen, dass der Gegenüberliegende einen weiterhin gut
ernst
besteht.
Nimmt. Ja, um das zu können, würde ich jetzt Sie bitten, Herr Berger, vorzu.
Wenn ich jetzt sagen würde.
Ja, sagen Sie mal. Würden Sie mal.
Ich bitte dich dringend, mich zu wählen.
Oh mein Gott, jetzt muss ich die Kopfhörer absetzen, weil ich habe irgendwie.
Das war jetzt die hohe Stimme?
Ja.
Also die hohe mache ich nicht.
Zu wählen oder was haben Sie da gesagt?
Dringend habe ich gesagt.
Ja.
Und jetzt kommt die andere. Ich bitte dich dringend, mich zu wählen.
Haben Sie beim ersten Mal Sie gesagt und beim zweiten Mal dich?
Ja, das stimmt.
Ja, das ist ja schon mal
beeinflussend. Einmal war abgelesen, einmal war auswendig
gelernt. Wenn Sie Experimente machen, Experimente machen, Herr
wenn
Berger, dann
hier
müssen,
auf den Haufen
wichtig ist in jedem Fall, dass Sie ein Parameter ändern und nicht fünf. Das ist beeinflusst schon das Ergebnis rapide.
Na gut, ich wollte ja auch nicht auf die Kacke hauen. Probieren wir das gleich nochmal.
Ja.
Ich bitte dich dringend, mich zu wählen.
Ja.
Das war der Ton 1.
Das war der erste Teil, ja.
Jetzt
Tor 2.
Nochmal. Ich bitte dich dringend, mich zu wählen. Welche Stimme halten Sie für vertrauenswürdiger?
Wenn es eine tiefe Stimme wäre, der ich vertrauen würde, ja, ihrer eben habe ich nicht vertraut, weil da denke ich an dunklen Keller mit einem Verlies. Die Stimme, die Sie eben, weil wenn ich Sie wähle, glaube ich dann, oh mein Gott.
Ich glaube, Sie haben zu viele Märchen gehört, in denen Kaulquappen in Betten vorkamen.
Wir haben ja vorhin noch festgestellt, dass Hexen auch mal vegan sein können. Und das ist ja auch dann gar nicht immer so, dass im Märchen Hänsel und Gretel von der Hexe gefressen werden. Wenn sie jetzt eine vegane Hexe ist, dann würde die gar nicht drauf stehen.
Sonst hätte sie ja ihr Haus aus Rinderrouladen und
nicht aus Lebkuchen gebaut.
Und aus Wiener Koteletts
ist das so. Ist das so? Jetzt zum Punkt, Herr Berger.
Wähler bevorzugen Kandidaten mit tiefer Stimme. Und es gab ein Experiment, bei dem Menschen mit hoher und tiefer Stimme diesen Satz, ich bitte dich dringend, mich zu wählen, aussprachen. Ja. Und dann sollten andere Menschen diesen Satz bewerten. Und daraufhin haben die Forscher herausgefunden, dass Menschen mit tiefer Stimme, egal ob sie männlich oder weiblich sind, eher bevorzugt werden bei einer Wahl.
Aha. Ja, interessant. Ja.
Gut. Und der Mensch trifft oft unbewusst und sehr schnell Entscheidungen über einen Kandidaten, ohne ganz genau zu wissen, wie dessen politische Haltung ist.
Mhm. Ja. Er muss nur einfach eine schöne Stimme haben, ja?
Ja, wahrscheinlich sollte er auch einigermaßen okay aussehen. Also, da die Stimme.
Warum verziehen Sie da das Gesicht, wenn einigermaßen okay aussehen gefällt?
Gar nicht, das war nur so.
Ja.
Also,
ja.
Weil.
Das Gehirn ist manchmal sehr schnell, ne? Und
Meine Mimik kann ich mich ja nicht wehren.
Im Gegensatz zu Ihnen weiß Ihr Gehirn immer, was es will. Ja? Es kommt nur nicht bei Ihnen an. Das ist was, ja?
Das ist mir schon mal aufgefallen.
Ja?
Da habe ich ein Liedchen getrellert.
Ein Liedchen?
Ja, ein Ohrwurm.
Ja, ja.
Ich weiß nicht mehr von wem. Kann sein von Adele. Das ist diese Dicke, die gerade Pause macht. Und sie ist gar nicht so dick.
Sie räumt ab gerade, richtig?
Ja, Gratulation. Ich finde ihre Musik auch sehr gut. Und die von Feist finde ich auch sehr gut.
Und was noch so? Ja.
Spielt jetzt nicht so.
Ja, glaube ich auch.
Sie ist nur kein Magermodel. Und deshalb wird sie ja schon als dick bezeichnet.
Herr Berger, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass
Sie... Und als ich dieses Lied getrellert habe... habe ich mich gefragt, warum mache ich das? Und ich dachte, das wäre wie bei einer Katze eine Ausweichhandlung.
Ja.
Also ist Ihnen schon mal eine Katze untergekommen, die sich plötzlich aus purer Lust geleckt hat?
Das machen Katzen so, die sind manchmal so komisch, ach na ja, hier auch abgelenkt. Die tun so, ja, das sind Ausweichhandlungen, ich kenne das, ja.
Ja, und die Katze macht das, weil sie gerade nicht weiß, was sie machen soll. Entweder oder, und dann nimmt sie die dritte Möglichkeit, leckt sich gerade und dann hat das Gehirn genug Zeit zu überlegen, was mache ich. Und bei uns Menschen
ist es ähnlich.
Wir lecken uns nicht, wir haben einen Ohrwurm.
Was?
Das habe ich gedacht, als ich ein Lied von Adele gehört habe.
Ah. Gut, Herr Berger, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie
das
in
Gehirn,
diesem Raum, ja, jetzt bin ich dran,
dann hat
Herr Berger,
das Gehirn genug Zeit.
Jetzt unterbrechen Sie mich nicht mehr, sonst nehme ich hier Ihren Regler und mache den runter. Jetzt, apropos Gehirn, und das ist jetzt etwas, was wirklich, das sollten Sie ernst nehmen. Was
das
jetzt
Gehirn?
Nein. Ja, nein, das machen Sie, das können Sie nicht ernst
also
nehmen.
Also Ihr Gehirn nehme ich ernst.
Sie könnten ja mal drüber nachdenken, was ich jetzt sage. Das Gehirn koppelt Gedanken an Zimmer und manchmal ist es so, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie in diesem Raum hier, ne, das Studio von Loro, noch keinen klaren, wunderschönen, exakt gerundeten, geformten Gedanken hatten?
Weil hier kein Frauenzimmer ist.
Ach so.
Da.
Ja. Das Gehirn koppelt einen Gedanken oft an das Zimmer, in dem er entstand. Das stellen wir jetzt mal so hin. Das stellen wir jetzt mal quasi in den Raum.
Deshalb, also wenn ich aus dem Sender gehe und wenn ich befragt werde von...
Dann haben Sie auch immer vergessen, was die Themen heute waren, weil...
Sofort.
Sie nicht mehr in dem Zimmer sind.
Sie meinen, wenn man mich in diesem Raum befragen würde?
Dann würden Sie es noch wissen.
Das heißt also, für eine schulische Prüfung sollte man in dem Raum geprüft werden, in dem man das gelernt hat, was
Zu Hause im Bett.
Der Lehrer sollte also an das Bett kommen, einen die Waffe an die Schläfe setzen und dann muss das wieder aus der Pistole kommen, die Antwort 3x4.
Das ist nicht die Antwort, das ist die Frage.
Ja.
Ja, was ist jetzt die Antwort, was ist die Frage, ne? Das ist
manchmal ja gut, das ist ja philosophisch.
Herr Berger, jetzt kommen wir weiter zum Thema.
Sollten wir gar nicht erst anfangen mit Philosophie.
Ja, es falle daher einem Menschen manchmal schwer, sich an etwas zu erinnern, dass er sich in einem anderen Raum vorgenommen habe, berichtet das Magazin Psychologie heute mit dem Verweis auf eine US-Studie. Natürlich waren das wieder US-Forscher, logisch.
Das heißt, in der Prüfung stelle ich mir mein Kinderzimmer vor und durchwandere einfach mal die typischen Spickzettel und überlege, ich habe da auf den Bio, der Biohefter liegt unter dem Bett und ich kriege mal kurz.
Genau. Der Grund, das Gehirn bündelt Erinnerungspakete, ja?
Ja. Ich stelle mir jetzt den Weihnachtsmann vor, wie er da gerade so bündelt.
Ja, da macht er hat nichts zu tun. Teilzeit, ne?
Ja.
Im Sommer muss er ja auch andere Sachen, muss er ja Jobs
Deshalb
machen.
Deshalb ist die Statistik bei Weihnachtsmännern auch so gut, die Arbeitslosenstatistik, weil so viele Teilzeit-Weihnachtsmänner unterwegs sind.
Also, der Grund, das Gehirn bündelt Erinnerungspakete allerdings nicht unbedingt nach inhaltlichen Gesichtspunkten, sondern manchmal auch nach anderen Kapiteln, so seien für die Erinnerungsstruktur oft auch räumliche Gegebenheiten entscheidend. Die Forscher an der University of Notre Dame im US-Staat, wo? Na?
Frankreich?
Ja, Indiana, genau, das ist der US-Bundesstaat Frankreich, baten für 3 Experimente jeweils rund 60 Menschen Gedächtnisübungen zu machen. Unter anderem sollten sie Gegenstände in verschiedenen Kisten verstauen und sich später daran erinnern. Einige Probanden im selben Raum, andere im Nebenraum. Der Tester gab, Türen können Erinnerungskiller sein. Bei den Teilnehmern, die durch eine Tür gehen mussten, waren die Erinnerungen eher verblasst als bei denen, die im selben Raum blieben. Die Forscher nennen das einen räumlichen Aktualisierungseffekt.
Ja. Ich hätte ja jetzt bis eben gedacht, also wenn ich jetzt morgen eine Mathe-Klausur schreibe, dann nehme ich mir ein Stück Tapete mit. Damit ich mich erinnere, ich habe ja zu Hause gelernt.
Spickzettel von der Wand abreißen und dann unten irgendwo hinlesen. Dann können Sie richtig groß draufschreiben.
Ich reibe meine Wange an dieser Tapete und fühle mich wie zu Hause.
Haben Sie Raufasertapete? Das sieht man ein bisschen.
Ja.
In Ihrem Gesicht.
Aber jetzt habe ich gedacht.
Oder ist Ihnen ein Hansa-Spieler ins Gesicht gesprungen?
Nee, so weit waren wir noch nicht. Ich habe dann aber gedacht, eigentlich müsste ich ja die Türschwelle mitnehmen. Verstehen Sie?
Wohin?
Damit ich nicht. Na, zur Prüfung. Damit ich das nicht vergesse. Ich gehe nicht über die Schwelle.
Aha.
Das war doch das, ich musste ja ein Stück Tür mitnehmen.
Na klar, nehmen Sie doch die Tür mit, Herr Berger.
Ja, das ist doch, und die Tür müssen wir natürlich anschließen, wie die Fahrräder auch. Das kann ja nicht sein, dass...
Auch die Rückkehr in den Raum des Gedankens helfe nicht viel, berichten die Wissenschaftler. Oh, jetzt kommt natürlich die Hintertür jetzt hier, ne?
Wie die Klaköre
also
kommen
hilft
jetzt
nicht viel.
Und
das
klatschen
hilft,
ihnen.
Es hilft nicht viel, in den Raum zurückzugehen, ja? Die Experimente hätten gezeigt, dass das Gehirn die zum Zimmer gehörenden Gedanken mit dem Überschreiten der Türschwelle regelrecht wegordne. Einmal archiviert, seien sie nicht so leicht wieder abrufbar. Die Studie ist im The Quarterly Journal of Experimental Psychology veröffentlicht. Ja, einmal raus, rein, weg, Gedanke.
Könnte ich Ihnen jetzt ein Haus bauen und sage denn, Ihr Wissen ist in der Bibliothek Abschnitt D bis Y oder so ähnlich. Könnten Sie damit zurechtkommen?
Ich überlege gerade, was diese Metapher mit dem Hausbauen zu tun hat.
Nein, es ist die Frage, ob ich mir ein Haus denken kann. Und angenommen, ich bin jetzt in der Führerscheinprüfung und ich gehe jetzt einfach mal in den Bunker von Adolf und guck einfach mal, wo ist jetzt das die richtige Frage, wie heißt Josef Stalin eigentlich mit bürgerlichen Namen? Das ist jetzt wichtig in dieser Prüfung. Und ich soll das jetzt beantworten. Das heißt, ich könnte mir ja sagen, dieses Wissen habe ich im Kühlschrank abgelegt, gleich beim
Gemüse.
Wenn
Sie die Wolfschanze einmal verlassen und wieder zurückgehen, dann da können Sie jetzt konstruieren in Ihrem Kopf, was Sie wollen. Punkt ist, die Schwelle übertreten, ja, heißt, Ordner ist weg, im Kopf ist.
Dann nehme ich die Schwelle mit, ganz klar.
Ja, das ist der Punkt. Sie bauen die Schwelle aus und tragen sie vor sich her. So lange bleibt das, wenn Sie jetzt zum Beispiel einkaufen gehen und sich nicht einen Zettel schreiben wollen und zu Hause jetzt Wurst, Käse, Butter, Milch sich denken, dann nehmen Sie einfach die Türschwelle, ja, tragen Sie vor sich her bis zur Kasse, vorher wissen Sie dann noch Butter, Milch, Käse, was war noch?
Zucker.
Sie haben es schon wieder vergessen. Ja, obwohl Sie im gleichen Raum immer noch sitzen, Herr Berger. Das ist eine gute, gesunde Strategie.
Ich habe eben auch eine Schwelle überschritten und habe gedacht, ja. Wenn ich jetzt mein Kind losschicke,
ja,
dann besorge ich dem Kind positiven Stress und sage, es klatscht gleich was, aber kein Applaus.
Ja, genau das.
Also das Kind muss gar nicht Angst haben vor einem Klackhör.
Sie sind ja auch der zu dieser Studie mit der weniger Gewalt da, ne?
Ich habe doch nur gesagt, es gibt auch positive Eigenschaften.
Zum Glück haben Sie keine Kinder.
Da bin ich...
Herr Berger, für Sie jetzt. Ja?
Sie sind doch mein Kind.
Für Sie jetzt.
Jeden
im Hintergrund
Sonntag
kommt ein Lied, aber das wollen wir gar nicht hören. Wir spielen jetzt Feist.
Ach, fein.
Ja? How come you ever go there?
I always have worked the fields too long. There are losses in their calm. It's true enough for now.
Feist, how come you never go there, während Berger schon seine Zettel sortiert? Das heißt, was haben wir denn heute gelernt im Tanztee?
Wir haben gelernt, dass fast die Hälfte der deutschen Eltern ihre deutschen Kinder schlägt.
Wir haben gelernt, dass ein im US-Bundesstaat New Jersey an einer Schule Umarmungen mehr als eine herzliche Geste bedeuten und deshalb kurzerhand mal verboten wurden.
Ein Gartenzwerg wiegt in Mumbai 307,56 Gramm und in der Antarktis brachte er 309,82 Gramm auf die Waage.
An der Spitze von katholischen Schützenumzügen soll es künftig in Nordrhein-Westfalen keine schwulen Pärchen mehr geben. Das haben sie verboten.
Der durchschnittliche Deutsche wirft durchschnittliche 82 Kilo Lebensmittel im Jahr weg.
Und der durchschnittliche Deutsche würde gern sein wie Helmut Schmidt. Da wurden in einer Forsa-Umfrage 12 Prominente zur Wahl gestellt. Die meisten Leute sagten, ich will so sein wie Helmut Schmidt.
Wer Loki Schmidt-Fan ist, der kann in den Botanischen Garten gehen. Da hat sie nämlich einiges gesponsert und eine Patenschaft übernommen. Und die Kakteen blühen wieder. Egal.
Sehr schön.
Die Folgen der Fleischschluss sind sehr ungesund. Wer regelmäßig Fleischkonsum hat, der stirbt früher. Besonders gefährlich sind Wurst, Schinken und Aufschnitt durch die vielen Nitrite, Eisen und Salze, die da hinbeigefügt wurden und durch die starke Erhitzung, die polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
aus
und Nitrosamine.
Ja. Ja, wir haben Männern, die einen Seitensprung tätigen wollen, einen kleinen Tipp gegeben zur Ausrede. Finanzkrise oder schlechte Zeiten verleitet Männer zum Seitensprung. Das haben US-Psychologen herausgefunden. Der Mann hat in der Notsituation und kein Geld haben, heißt, er kann nicht sorgen für jemanden. Und er fühlt sich in die Ecke gedrängt. Will sagen, Männer denken in der Notsituation schon mal daran, sich fortzupflanzen. Das ist natürlich.
Wir haben gelernt, dass die Forsythia heißt, weil Robert Fortune aus Großbritannien...
Foresight.
Ja, nein, aber Robert Fortune,
ja,
hat jemanden die Pflanze gewidmet, nämlich William Foresight, der unter anderem auch den Wundverschluss erfunden hat oder die Rezeptur zumindest veröffentlicht hat, die aus Kuhscheiße, Urin, Holz, Asche, Sand und Kalk besteht. Falls man das mal selber zu Hause... Falls vielleicht eine Rinderherde gegen den Apfelbaum gelaufen ist und man möchte da was oder ein Schwein hat...
Das Gehirn koppelt Gedanken an Zimmer, in denen sie stehen, überschreitet man doch die Schwelle dieses Zimmers, sind die Gedanken oft weg. Das haben wir gerade gelernt. Ja.
Das ist mir eigentlich sehr oft schon aufgefallen.
Ja, ne, sobald man die Türschwelle übertritt. Also wie gesagt, vor wenigen Sekunden hier frisch entstanden dieser Gedanke, um Sachen nicht zu verdenken, vergessen, einfach die Türschwelle ausbauen, vor sich hertragen. Funktioniert.
Vergisst man eigentlich auch seine Ehefrau, wenn man die jetzt über die Schwelle getragen hat? Oder
wenn man in einem...
Ach nee, man kommt ja von außen nach innen.
Na, man kann ja in unterschiedlichen Räumen an seine Ehefrau denken. Das hilft dann.
Okay. Was kommt danach? Die Literatursendung mit einem wunderbaren, interessanten Beitrag, den ich nicht erfragt habe?
Ja, Herr Berger, haben Sie mal wieder richtig schön vorgestrebt. Weiter geht's mit dem Plattenfroster. Das ist die... was war das für ein Geräusch? Was reißt Sie das Studio auseinander hier?
Gar nicht. Ich Ich falle in mich zusammen,
ja,
wie ein zu frisch aus dem
nasser
Backofen
Sack
genommenes Soufflé. Nasser Sack. Ich kenne überhaupt keinen nassen Sack. Haben Sie schon mal einen nassen Sack vor sich gehabt? Ich habe noch nie einen nassen Sack gesehen. Aber ein Soufflé habe ich schon gesehen. Also Sie sind ja sowas von nassen Sack fremd. Also ich weiß ja nicht, was für... Mhm. Was kommt denn danach, die Metallallianz?
Nee, danach kommt der Plattenfroster, die Sendung vom...
So.
Von der Stubnitz.
Mhm. Und danach die Metallallianz.
Und danach der Fleckmeer-Express.
Genau.
Ja, es gibt Sachen, die ändern sich nicht. Ja.
Zum Beispiel die nassen Säcke. Die
Herr Berger, gibt es ja nächste Woche jetzt mal aufs Blaue gefragt einen Tanztee?
Es gibt den Tanztee und es ist sozusagen, wir haben noch kein euphorisches Feuerwerk eröffnet. Wir müssen das irgendwie noch proklamieren.
Mhm.
Tatsächlich ist es so, nächste Woche gibt es den Tanztee.
Juhu.
Freude.
Freude jetzt in den Raum gestellt und wenn wir rausgehen, ist er weg.
Tränen in den Augen.
Übrigens, Hansa hat heute bei Tränen in den Augen... Ach, lassen wir es.